Ganz herzlich willkommen zur 82. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch drei kurze Infos. Mein Vorschlag, ein Suizid-Betroffenen-Treffen zu organisieren, kam so gut an, dass ich nun tatsächlich in die Planung gehe, worüber ich mich tierisch freue. Das Datum für dieses Treffen wird der 15. und 16. Februar 2025 sein. Wo genau, kann ich aktuell noch nicht sagen, da es abhängig sein wird von der Teilnehmerzahl. Ich werde den Ort aber strategisch und logistisch so gut wie möglich aussuchen, dass ihr alle gut dorthin kommen könnt. Ich denke, dass Köln oder Düsseldorf in Frage kommen. Dieses Treffen soll ein schönes und entspanntes Get-Together sein und keine große Selbsthilfegruppe. Es ist für alle Betroffenen gedacht, die Lust und Zeit haben, nicht nur für die, mit denen ich für den Podcast gesprochen habe. Damit ich einen Überblick über die Teilnehmerzahl bekommen kann, würde ich gerne alle Interessenten bitten, sich zu registrieren. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes und auf meiner Website, wo ich eine Rubrik eingerichtet habe, die Treffen 2025 heißt. Ich werde euch dann immer über Instagram, Facebook und meine Website mit entsprechenden Infos versorgen. Ich freue mich riesig. Das zweite ist, mein Buch, das den Titel Suizid, das Leben danach trägt, ist ab sofort wieder überall zu bestellen. Die Verlagsseite mit dem Bestelllink findet ihr auch in den Shownotes. In dem Buch sind 8 von ihnen selbst verfassten, suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren 2 Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der Psychologin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Und das dritte ist, auf meiner Website, die auch in den Shownotes verlinkt ist, gibt es jetzt einen PayPal-Spenden-Button. Ihr wisst, dass ich kein Geld für das, was ich hier tue, bekomme und dass mir alles, was hiermit zusammenhängt, eine absolute Herzensangelegenheit ist. Daher freue ich mich ab jetzt über jeden, der mir zukünftig mit einer Tasse Tee, wenn man es so formulieren kann, unter die Arme greifen möchte. Vor kurzem hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo Elisa, ich bin auch betroffen. Mein Bruder hat sich letztes Jahr das Leben genommen. Ich könnte mir vorstellen, bei deinem Podcast mitzumachen. Liebste Grüße, Steffi. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Steffis und mein Gespräch. Guten Abend, liebe Steffi. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Das war gar nicht so absehbar, dass wir uns jetzt heute Abend finden, weil ich hätte es fast vermasselt. Also entschuldige nochmal, umso schöner, dass wir uns jetzt haben.
Gar kein Problem, ich freue mich.
Wir haben in der Einleitung gehört, dass es in deinem Fall um deinen Bruder geht. Ja. Wir haben noch nicht gehört, wie alt du bist. Ich habe dich gerade gefragt, du bist heute 41. Mhm. Und dein Bruder war, hast du mir erzählt, 2 Jahre jünger als du. Und zum Zeitpunkt seines Todes, was ungefähr ein Jahr her ist, war er 38.
Genau, ja.
Genau, und ich würde dich jetzt bitten, so wie ich es immer tue, erzähl uns von deinem Bruder. Am besten von Anfang an.
Genau. Also mein Bruder, der Matze, ich nenne ihn immer Bruderherz, ist, wie gesagt, war 2 Jahre jünger als ich. Und ja, wir sind von klein auf zusammen aufgewachsen natürlich.
Gab es nur euch beide oder noch Geschwister?
Am Anfang nur uns beide, im Verlauf dann immer mehr.
Immer?
Ja. Okay. Und zwar, war unser Kleinkindalter einfach irgendwie schon nicht ganz so einfach. Unser Papa war alkoholkrank. Hm. Da kam dann mit sehr frühen jungen Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr so richtig, ich war glaube ja so 4, 5, hm. Mein Bruder dann 3, die Scheidung unserer Eltern. Ja. Und dann haben wir ganz lange mit unserer Mama so im Dreiergespann zusammengelebt. Das war aber auch ganz, ganz schön. Mhm. Und dann kam der Tod sehr früh auch von unserem Papa dann. Ich war 18, mein Bruder dann 16.
Oh, und, das heißt, ihr hattet aber schon noch Kontakt nach wie vor zu ihm?
Ja, also ich tatsächlich dann im Teenie-Alter immer weniger, aber es war schon noch zumindest sporadisch so, genau. Und dann kam aber vorher schon ja, meiner Mama ihr neuer Lebensgefährte in unser Leben. Der hat auch schon zwei Kinder mitgebracht. Also sind wir da dann schon zu viert gewesen, sind wir dann auch zusammengezogen und dann kamen noch unsere zwei Jüngsten dazu. Also das heißt, wir waren dann ab dem Teenie-Alter ja, eine richtig schöne, große Patchwork-Familie mit sechs Kindern.
Und das hat auch alles gut funktioniert, weil am Anfang
Ja.
war das vielleicht, war das nicht komisch für euch, dass dann plötzlich so zwei Kinder, die man gar nicht kennt, mit
Ja,
dann zur
klar, auf
Familie
jeden
gehören?
Fall, auf jeden Fall. Und dann natürlich für uns auch ein Umzug dazu in ein anderes Ort, Schulwechsel etc. Das ist natürlich schon auch was, wo man sich ja drauf einstellen muss, wo einfach dauert. Und wenn man da ja auch viele Jahre immer nur so zu dritt war, ja, ist das natürlich auch als Kind eine große Umstellung. Aber ich glaube, wir haben das alle ganz gut gemanagt. Unsere Eltern sowieso, die haben das richtig, richtig toll gemacht. Und also ich würde sagen, wir hatten richtig, ja, eine tolle Kindheit. Jeder auf seine Art, weil irgendwie ja jeder anders in die Patchwork-Familie dazugekommen ist, sozusagen. Aber ich als Älteste war dann eher die am schnellsten wieder sich entfernt hatte, einfach im Teenie-Alter geschuldet. Da ist man ja nicht mehr so viel zu Hause und hat andere Interessen mit Freunde und erster Freund und so. Also das war schon so. Und auch, ja, der Matze war dann relativ schnell in seiner Jungsgang. Die hatten da bei uns im Dorf, nennt man das ja Bauwagen oder Hüttle oder so, wo man sich dann einfach, ja, seinen Freundeskreis aufbaut und die Jugend sozusagen verbringt in ganz tolle Freundeskreise. Aber ja, also würde ich schon sagen, dann auch wenn die Anfangs, ja, Zeit in einer Patchwork-Familie, glaube ich, für jeden, der in einer Patchwork-Familie aufwächst, weiß, dass das jetzt irgendwie nicht so, es ist halt anders, wie wenn man als normale Familie in Anführungsstriche für immer in Anführungsstriche zusammenbleibt. Genau. Aber das war wirklich trotzdem sehr schön. Ich habe wirklich tolle Erinnerungen dran und also ich glaube jeder, weil unsere Eltern wirklich versucht haben, da wirklich für jeden das Beste rauszuholen.
Und was war
Genau.
der Matze für ein Kind? Wie würdest du ihn beschreiben vom Charakter her? War er lustig oder outgoing oder ruhig oder zurückgezogen? Wie war er?
Nee, total outgoing. Also immer dabei, immer ja, so irgendwie, ich habe ihn so als richtiger, ja, als richtiger Junge mit einiges am Quatsch im Kopf und dann, ja, also wie wir Dorfkinder halt irgendwie sind. So, ja, machen die eigenen Partys und auch immer ganz liebevoll. Also was er schon immer hatte, war einfach immer für andere da zu sein, sich für andere einzusetzen, andere zu unterstützen. Es war dann auch wirklich so, je älter er wurde im Teenie-Alter, dann auch kam viel die Liebe zur Musik dazu. Er hat dann auch selber Gitarre gespielt und in einer Band gespielt.
Toll.
Und wir waren dann auch gemeinsam viel auf Festivals und Konzerte. Also Musik war wirklich unser Mittelpunkt. Ist er für mich auch heute noch an unsere gemeinsame Erinnerungen. Und es war dann echt tatsächlich so weit, dass er dann, ich weiß gar nicht mehr, wie alt das er war, vielleicht so, ja, Anfang 20 oder so, dass er sich da mit einem Kumpel zusammengeschlossen hat und auch so eine kleine Eventfirma gegründet hat und dann hier bei uns im Dorf wirklich so traditionelle Events ins Leben gerufen hat, so Partys, wirklich für die Öffentlichkeit, wo viele Jahre zur Tradition geworden sind, dass man sich so im Dorf zu den bestimmten Partys, wo jeder wusste, dass sie im Jahr stattfinden, einfach trifft für jung und alt. Das war wirklich so, also
Ach,
da
wie
war er
schön.
sehr, sehr bekannt dafür und das hat ihm auch echt richtig mega Spaß gemacht.
Also ein richtig geselliger
Ja,
Typ, wie sich
total,
anhört.
total. Ja,
Und wie sich
Party
anhört,
und ja.
Entschuldigung, wie sich's anhört, wart ihr ja auch relativ eng.
Ja. Total. Also von klein auf, ich glaube auch sehr geprägt natürlich durch die Kindheit, war da schon ganz viel auch, ich sage jetzt mal, teilweise doch schon auch sehr viel Verantwortung von mir für ihn, die ich einfach mitgetragen habe und ich einfach, ja, auch wenn wir dann zum Beispiel am Wochenende bei meinem Papa waren oder so, ich da einfach auch nach ihm geschaut habe und mir da einfach die Erinnerungen von klein auf teilen. Das ja. ist dann natürlich schon irgendwie in so einer Patchwork-Familie, wo halt irgendwie die Konstellation so, in Anführungsstrichen, also ohne das jetzt irgendwie negativ oder böse zu meinen, aber so faktisch zusammengewürfelt ist,
ja.
Waren mir zwei halt natürlich die, die von klein auf da die Erinnerungen teilen und die Einheit ja, ja. waren. Genau.
Mhm.
Ja, auf jeden ja. Fall. Und auch teilweise sich dann der Freundeskreis so ein bisschen überschnitten hat und ja. Auf dem Dorf, wie gesagt, sowieso.
Ja, aber das ist ja gar nicht selbstverständlich, Mann. Ich habe es schon tausendmal erzählt. Ich habe einen Bruder, der ist 1,5 Jahre jünger als ich und wir sind unterschiedlich wie Tag und Nacht, ne? Und also ist nicht nur, weil man Bruder und Schwester ist, heißt das, dass man Klar. auch eng miteinander ist oder gut miteinander kann, ne? Also ich liebe meinen Bruder natürlich, aber wenn er nicht mein Bruder wäre, hätte ich vermutlich überhaupt nichts mit ihm zu tun.
Ja,
und in unserem Leben, also wir haben wir haben auch nie was zusammen gemacht oder so. Also deswegen, ich finde das immer schön, wenn das bei Geschwistern so ist, weil es ist nun mal nicht selbstverständlich.
Das
ne?
stimmt.
Weil,
ja, das stimmt auch gerade tatsächlich ja. Bei uns sechs sind wir dann doch tatsächlich irgendwie alle ganz unterschiedlich. Das,
ja.
das ist schon klar. Aber ich glaube einfach, wenn man ja so zusammen aufgewachsen ist und so verschiedene Schicksalsschläge auch teilt und da zusammengewachsen ist und ja, da irgendwie ein Herz und eine Seele ist. Ich glaube, das ist schon auch nochmal was anderes. Es kann klar in die andere Richtung gehen, aber bei uns war es wirklich
schön.
Ja, ein Zusammenschweißen, ja. eher gesagt wird.
Und wie habt ihr beiden jetzt speziell den Tod eures Vaters verkraftet? Also selbst wenn ihr ihn nicht mehr so häufig gesehen habt, aber ich meine, es war immer noch euer Vater, ne? Wie war das für euch? Konntet ihr euch da gegenseitig eine Stütze sein oder hat das eher jeder so für sich? Ich meine, das war ja dann auch Teenager-Alter, ne? Da geht ja wahrscheinlich jeder anders damit um.
Genau, also das war tatsächlich eher was, wo glaube ich, also wir haben eher in den späteren Jahren jetzt immer mal wieder drüber gesprochen, aber zu dem Akutzeitpunkt sozusagen war das eher was, wo man jeder selber irgendwie versucht hatte, mit klarzukommen. Wir haben zwar dann mal so Therapieansatz ein bisschen probiert, auch mit meiner Mama zusammen, aber das hatte sich relativ schnell wieder verflüchtigt, sage ich mal. Ich glaube, das war dann einfach, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es richtig war im Nachhinein, aber es hat dann jeder zu spätere Zeitpunkte für sich selber bearbeitet, sage ich mal, aufgearbeitet, weiß ich nicht, weil das gehört vielleicht mit Sicherheit dann auch zu seiner ganzen Krankheitsgeschichte dazu, aber zu dem Zeitpunkt hat es jeder für sich gemacht, im Nachhinein würde ich sagen, wäre vielleicht besser gewesen, man hätte da vielleicht mehr gemacht, aber wie du sagst, Teenie-Alter und
Es war auch noch eine andere Zeit, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also das ist 20 Jahre her, dann sogar noch mehr.
Ja.
Und deswegen, das darf man auch nicht vergessen, ne?
Auf jeden Fall. Genau, klar.
Ja. Ja. Wie war denn der neue Partner eurer Mutter? War der dann für euch, also seid ihr gut mit dem ausgekommen? War das wie so eine Art Vaterfigur dann auch? Oder war das einfach der neue Lebensgefährte der Mutter?
Nee, also bis heute würde ich sagen, echt richtig, richtig gut. Also kann man gar nichts sagen. Er hat wirklich, meine Mama genauso, es werde keine Unterschiede gemacht, wer jetzt in Anführungsstriche, wie soll ich sagen, das leibliche Kind ist oder nicht. Mhm. Und also die haben sich da beide bis heute auch tatsächlich logischerweise gäbe es sich total Mühe und wurde das eigentlich wirklich relativ schnell eine Einheit, würde ich sagen. Ja. Mhm.
Und wie war Matzes Schullaufbahn so? Gab es da irgendwelche Auffälligkeiten? Wie hat er sich da so gemacht in der Schule?
Gar nicht. Also wirklich, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil er war so ein obligatorischer Zu-spät-Kommer irgendwie. Also er war sehr gechillt in seiner Pünktlichkeit und was er noch alles machen muss, bis er eigentlich dann mal loskommt. Aber für das, dass er so der notorische Zu-spät-Kommer war ich meine, letztendlich wusste irgendwann jeder, der Matze, der hat es halt einfach nicht mit der Pünktlichkeit. aber obwohl das so dieser Aspekt war, war er echt so wahnsinnig, wahnsinnig zielstrebig und ehrgeizig. Mhm. Er hat wirklich schulisch von der Hauptschule dann Ausbildung und hat dann hinterher noch Bergrealschule gemacht, FH, also Fachhochschulreife gemacht und Studium rankängt und war dann wirklich bis zum Schluss, hat er dann einen Job tatsächlich gehabt mit einem Produktionsleiterjob, also wirklich richtig, richtig zielstrebig und ehrgeizig, auch nicht nur im Job oder in der schulischen Laufbahn auch. Ich sage jetzt mal in seiner Hochform, hat er echt auch beim Marathon mitgemacht, hat Triathlon mitgemacht, hat da andere mitgezogen, unterstützt. Also da war er wirklich richtig, richtig krass im positiven Sinne unterwegs, ja.
War er, also das heißt, es gab nie irgendwelche Auffälligkeiten also bisher?
Also klar, ich meine, da war vielleicht mal in der Schule oder so irgendwas, wo man jetzt denkt, aber ich, das war eh zu einer Zeit, wo ich dann teeniemäßig nicht mehr so viel daheim mitkriegt habe, da habe ich mich dann auch ein bisschen abgenabelt gehabt, aber also ich jetzt aus meiner Erinnerung würde sagen, da war jetzt nichts irgendwie, wo man sagen würde, oh, ganz, ganz kritisch, sondern ich würde es halt eher so als
normal.
Als normal, so Jungs halt, haben die irgendwie, sind halt doch irgendwie manchmal ein bisschen anders wie Mädels, wenn es jetzt irgendwie um schulische Sachen geht oder mal irgendwelche Ausreißer oder mein Gott, ich meine, wer hat nicht irgendwie so ein paar Punkte in seinem Lebenslauf, wo jetzt mal nicht so gut laufen sind oder wo halt mal was läuft, wo man jetzt irgendwie die Eins dafür kriegt oder vielleicht dann doch auch mal irgendwie ein bisschen,
Wie
soll man das sagen, ein bisschen Sozialarbeit leisten darf dafür oder so. Aber also ich würde jetzt aus meiner Erinnerung sagen, das hatte nie irgendwie großartige Auffälligkeit damit. Ja. Achtung, da könnte irgendwas nicht so ganz gut laufen.
Und war er aber, würdest du sagen, er war so ein bisschen rastlos, weil alles, was du beschreibst, was er gemacht hat und vor allem, wenn er so zielstrebig war, dass er immer Vollgas gegeben hat und immer so von einem ins nächste, also oder,
also das auf jeden Fall und vor allem auch immer 1000 verschiedene Sachen im Kopf. Ja. Also es kann sein, er hat hier was gelesen und dann war er da total Feuer und Flamme und das will er und das macht er und dann am nächsten Tag das und so. Also das war er schon immer. Total auch kreativ und so. Aber jetzt im Nachhinein, wenn du mich das so fragst, würde ich tatsächlich sagen, ja, bis zu einem gewissen Punkt dann irgendwann wahrscheinlich auch zu viel. Also auch jetzt während der Krankheit dann in den letzten Jahren war das echt so. Also wenn er diese typischen Tage hatte, wo es gut war, dann war er total fasziniert von irgendwas und wollte das dann umsetzen und so. Und dann klar, kam das nächste Tief und dann war natürlich alles wieder zu viel. Aber ja, tatsächlich ja, würde ich sagen.
Also ich müsste wirklich mal, das muss ich mir eigentlich mal notieren. Ich habe ja mal eine Folge oder zwei Folgen aufgenommen mit einer Psychologin und habe da ganz viele Fragen zum Thema Suizid und Depression gestellt. Und das ist etwas, was ich sie unbedingt fragen muss, wenn wir nochmal eine Folge aufnehmen. Weil es ist wirklich auffällig, weil mittlerweile stelle ich diese Frage immer in dem Podcast und fast alle Angehörigen beantworten diese Frage mit ja, dass die Verstorbenen so waren. Und das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Ja. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Untersuchungen drüber gibt. Ich meine, ist ja schwierig zu untersuchen, weil die sind jetzt ja nun mal leider tot. Aber ich finde das wirklich auffällig. Erstens, dass das ganz oft total kreative Menschen waren und dann eben dieses Rastlose, dass die immer von einem ins andere und aber zusätzlich diesen merkwürdigen Perfektionismus, dass die immer Vollgas geben und alle und 100% oder 150% und dass die aber nie so irgendwie zur Ruhe kommen, dass die so rastlos sind und immer, ja, also ich finde das total auffällig und ich frage mich, ob das bedeutet, dass Menschen, die so gestrickt sind, dass die eher anfällig sind, an Depressionen zu erkranken. Ja. Ich weiß das nicht, ich bin kein Psychologe, aber das fällt mir einfach auf.
Ja. Glaube ich auch. Also hatte ich mir jetzt noch nie irgendwie so Gedanken darüber gemacht, aber nachdem du die Frage gestellt hattest, kann ich definitiv mit ja beantworten.
Ja, ich finde, das könnte auch sich logisch, also ich finde, das erscheint mir auch logisch, weil die haben ja, weil weißt du, wenn die so viele Dinge gerne immer, sagen wir mal, ausprobieren wollen oder umsetzen wollen und schaffen aber letztendlich, also machen nie irgendwie etwas ganz zu Ende oder gelangen irgendwie nie so richtig ans Ziel, so wie sie es gerne hätten. Ja. Dann bleibt ja immer so ein Frust oder so eine, dass sie das Gefühl haben, sie kriegen es irgendwie nicht richtig hin. Oder ich könnte mir vorstellen, dass das dann immer so was Negatives bei denen hinterlässt. Also und dass sie vielleicht irgendwie immer versuchen, doch irgendwas damit zu übertünchen, was eigentlich tief im Inneren bei ihnen in Wahrheit los ist. Ich weiß das nicht. Aber ich finde das irgendwie
auffällig, ja. Ja, nee, auf jeden Fall, ja.
Ja, was hat er, also auch beruflich hast du gesagt, er war ja unglaublich fleißig, wenn er dann diese ganzen Schulen und die ganzen Abschlüsse dann noch nachgeholt oder dann noch gemacht hat und so weiter. Und dann war er Produktionsleiter, hast du gesagt.
Ja.
Genau, und das ging dann aber auch, das hat er dann auch, nachdem er das angefangen hatte, dann auch quasi bis zum Schluss durchgezogen. Oder gab es da auch irgendwelche Unterbrechung oder sowas?
Nee, also Unterbrechungen in dem Sinn nicht, aber es war dann halt tatsächlich so, dass dieser Produktionsleiter-Job dann eigentlich auch sein letzter sozusagen war, weil der ihn dann auch wirklich letztendlich ja ins Burnout katapultiert hat. Und da hatte das so irgendwie alles angefangen, seinen Akutlauf zu nehmen. Also natürlich, jeder, der sich so ein bisschen mit Depressionen auseinandersetzt oder kennt oder wie auch immer, weiß, dass das ja alles ein schleichender Prozess ist und das ja auch nicht von heute auf morgen kommt, dass da ganz, ganz viel mitspielt und das bei jedem anders ist. Aber für mich rückblickend war das schon das, wo das so alles in die Akutphase gerutscht ist. Ja.
Wie war das überhaupt? Hatte er selber Familie? War er verheiratet oder irgendwas?
Nee,
Nee.
Er hatte zu dem Zeitpunkt damals noch eine Freundin, eine sehr, sehr langjährige Freundin, seine erste Freundin eigentlich, aber
Wow.
das tatsächlich ja, mit diesem ganzen Zusammenbruch ging das dann auch über längere Zeit in die Brüche leider, ja.
Das heißt, wann würdest du sagen, wann hat das angefangen, dass dass entweder er oder ihr oder wer auch immer irgendetwas wahrgenommen hat, dass eine Veränderung stattfindet?
Das war dann tatsächlich Ende 2015. Ja,
Boah, das ist
da
ja noch.
war das mit dem Burnout und dann ist er damals nach Thailand. Also hat er den Job, weiß ich gerade aktuell ehrlich gesagt gar nicht auswendig, hat er gleich gekündigt oder hat er es, weiß nicht, auf
Pausiert.
Eis gelegt gehabt. Da war so viel zwischendrin, das weiß man als ehrlich gesagt selber gar nicht mehr so genau. Oder blendet man, glaube ich, auch einfach ehrlich gesagt aus, weil der Kopf selber so voll ist. Aber da war das auf jeden Fall Ende 2015, Anfang 2016, wo er nach
Aber er
Thailand,
30.
genau, nach Thailand dann gegangen ist.
Aha, und
Ja,
wie lange war er
genau.
da?
Ach, das war dann echt, das hat angefangen, dann mal ein paar Monate, dann war er wieder da, dann ist er wieder gegangen und da hat es angefangen, dass er eigentlich so nie mehr wirklich so richtig, richtig Fuß gefasst hat. Also es war noch nicht so akut, weil dann war er wieder da und dann hat er dort in Thailand ganz tolle Freunde, die ich jetzt tatsächlich nach seinem Tod kennenlernen durfte, aus England kennengelernt. Dann war er mal ein paar Monate in England und hat da gearbeitet mit den Freunden und so.
Ich
Also
wollte gerade fragen, aber wie hat er denn sein Leben finanziert in Thailand zum Beispiel?
ja, also klar, da natürlich noch viel mit Angespartem und so. Aber er hatte dann ja gerade wie gesagt die Jobs in England, da war er dann immer mal wieder. Und dann, klar, ist irgendwann halt eher in die ja, Krankheits- und Arbeitslosenphase gerutscht. Aber da war das wirklich so, dass so dieses Rastlose angefangen hat. Er war mal da ein paar Monate, war mal da ein paar Monate. Und man hat einfach gemerkt, er wird irgendwie, egal wo er ist, nicht so glücklich. Und es fängt irgendwie so ein bisschen so ein Teufelskreis an. Also so eine Rastlosigkeit, so eine. Ja, es geht ihm einfach nicht gut. Dann war er mal wieder hier. Dann hat er mal eine Zeit lang wieder bei meinen Eltern gewohnt. Dann hat er sich wieder eine Wohnung genommen. Und dann war das aber irgendwann auch zu viel. Also es war wirklich so, man konnte fast zusehen wie so ein Abwärtsstrudel. Obwohl er wirklich seit diesem Tag, wo er merkt hat, es geht ihm nicht gut, ein richtig, richtig krasser Kämpfer war. Also er hat wirklich die ganzen Jahre immer ganz, ganz viel selber gekämpft, da wieder rauszukommen. Also wirklich, er war ja dann auch über die Jahre öfters in der Psychiatrie und hat sich da wirklich eigentlich, ja, ich glaube zu 99% immer selber einweisen lassen, weil er einfach sagt, er schafft es selber nicht. Ja, also er hat für sich aus da wirklich viele, viele Jahre selber versucht, ja, von der Krankheit, ich sage jetzt mal, loszukommen, ja.
Hat er mit dir darüber gesprochen? Habt ihr darüber gesprochen?
Ja, wir haben die ersten Jahre viel gesprochen, er war viel bei mir, ich habe ihm ganz viel versucht, zu unterstützen, zu helfen, wie eigentlich alle drumrum. Aber ja, die
Was hat er
Krankheit,
geäußert?
ja.
Was hat er geäußert? Wie hat er seinen Zustand beschrieben?
Also also er hat mir mal so versucht zu erklären, dann auch in der Akutphase, dass er halt anfängt zu denken und nimmer aufhört. Und vom Kleinsten ins Tausendstel, ins Millionste kommt und da entweder dann überdenkt, was er macht, was er nicht macht, was, also wirklich so, das ist ja wirklich so, das kann man als normal denkender Mensch irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Nee. Also nee. Wirklich hat man das dann wirklich so auch versucht zu erklären, es hört halt einfach überhaupt nicht mehr auf. Also ja. Er hatte dann ganz viele Jahre natürlich auch mit Schlafstörungen zu kämpfen und dann ja, hat man
weil
da
das
wieder
mit, nicht aufhört, ne?
Ja. Genau, mit Medikamente versucht dagegen zu wirken und ja, aber er dann natürlich eigentlich die Medikamente gar nicht nehmen wollte, klar, weil er dann gemerkt hat, was es für Nebenwirkungen hat, aber dann merkt er irgendwie, ohne Medikamente ist es halt noch schwieriger und also es war irgendwie gefühlt so 1000 verschiedene Sachen aus Soberbeeren, Hauptsache er kommt da irgendwie aus allem raus. Und dann für Außenstehende gefühlt irgendwie aber trotzdem immer schlimmer wurde. Und man versucht dann irgendwann gar nicht mehr so viel auf Gespräche zu gehen, wenn man das irgendwie so jahrelang gemacht hat und versucht hat zu helfen. Weil ich glaube, jeder, der daneben steht, ich meine, ja, bis heute, glaube ich, sind für alle irgendwie die Schuldgefühle die größte. Die größte Killer irgendwie, wo man selber jetzt mitzutragen hat, auch wenn man rational weiß, dass das natürlich totaler Quatsch ist, weil man einfach sein Bestes gegeben hat, aber emotional ist es halt einfach, es ist einfach so. Die Schuldgefühle plagen jeden und da, glaube ich, muss jeder sein Anker irgendwie finden, da damit Friede zu schließen, aber man kommt irgendwann im Laufe von so einer Krankheit, vor allem wenn es so viele Jahre geht, als Angehöriger oder Freund, egal wie, an dem Punkt, wo man irgendwann sagt, okay, bin ich an einem Punkt, da kann ich dir nicht mehr helfen, weiß ich nicht mehr, wie ich dir helfen kann. Und natürlich bietet man die Hilfe immer an, aber gleichzeitig weiß man ja auch, dass es dann für den anderen eigentlich das Schwierigste ist, überhaupt nach Hilfe zu fragen, sondern sich dann eher mehr abzuschotten wahrscheinlich.
Ja, hast du ihn mal gefragt, gibt es was, womit ich dir helfen kann? Hat er mal irgendwas geäußert?
Ja, das haben wir auch ganz lang gemacht. Einfach auch da zu sein, Zeit zu verbringen. Gar nicht so, also es gab ganz lange Zeiten, da wollte er dann auch gar nicht mehr so drüber sprechen, was ihn jetzt bewegt oder so, sondern er wollte halt dann einfach nicht allein sein oder Unternehmungen machen oder... Ja, also es war so zwiegespalten. Auf der einen Seite hat er sich total abgekapselt von allen, also auch von der Freunde und Familie. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dieses Alleinsein oder auch räumlich distanzieren hat ihn dann eigentlich eher wieder belastet. Also es war so, ja, es ist einfach ein Auf und Ab und ganz, 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 ganz viel auch tagesformabhängig.
Ja, das glaube ich. Ja. Aber eben dieses... dass die Gedanken nicht mehr stillstehen. Ich meine, das kennt ja so ein bisschen, so ansatzweise jeder von uns, aber das muss wirklich dann so extrem sein, dass wir, die eine halbwegs gesunde Seele haben, das uns nicht vorstellen können. Und das haben mir jetzt schon wirklich viele von ihren Angehörigen erzählt, dass die Erkrankten immer nur irgendwie sagen konnten, ja, ich grübel die ganze Zeit, ich grübel und das hört nicht mehr auf. Und mehr konnten die aber auch zu ihrem Zustand irgendwie nicht beschreiben. Die konnten sich das selber nicht erklären. Mhm. Ne? Und ja, also das habe ich jetzt auch schon ganz oft gehört. Das
ist und auch nicht, auch nicht erklären, also wirklich über was zu grübeln. Nee, genau. Weil ich dann ganz oft gefragt habe, ja, was bereitet dir denn Sorge? Ja. Oder was, weißt du, dass man immer mal denkt, ja gut, man kann ja dann mal irgendwie einen Input geben oder mal irgendwie was dazu
die
sagen.
Sich
aber das,
darin, ne?
Ja, das war, ich glaube, das ist für die Betroffene selber auch gar nicht greifbar. Es fängt an, es hört nicht auf, aber was es eigentlich ist, kann man irgendwie gar nicht.
Das sind auch, glaube ich, die kleinsten Sachen und das, die verheddern sich da so sehr drin. Ich habe auch mit irgendjemandem, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, gesprochen. Da war es, glaube ich, der Vater, der sich das Leben genommen hat. Und bei dem war das so schlimm, der konnte irgendwann sich morgens nicht mehr anziehen, weil der nicht wusste, welches Hemd er anziehen soll. Weil der sich so darüber Gedanken gemacht hat, dann immer gegrübelt, ja, aber dann, nee, also selbst das ging dann irgendwann nicht mehr, weil der aus diesem Gedankenkarussell nur, was die Kleidung anging, nicht mehr rausgekommen ist, ne?
Ja.
Also, boah, ja, wie anstrengend muss das sein, ne? Und dann eben
ganz
auch nachts.
Schlimm,
und wenn du nicht schläfst, dann geht's dir sowieso noch mal schlechter. Und oh Gott, das ist so unvorstellbar, wie sich das anfühlen muss, diese Krankheit. Ne? Das ist wirklich furchtbar. Genau, aber ich meine, Du hast dann viel Zeit mit ihm verbracht, aber wie hast du das für dich empfunden? Also das, weil, also ich kann es von mir sagen, ich bin 27 Jahre mit einer schwer depressiven Mutter groß geworden. Gut, ich wusste nicht, dass sie depressiv ist. Ich habe immer nur das abgetan als, okay, die ist immer ätzend, die ist immer schlecht gelaunt, die ist immer scheiße. Und aber wenn du halt Zeit mit so jemandem verbringst, egal ob du jetzt dir über die Krankheit im Klaren bist oder nicht, das ist ja unfassbar anstrengend, weil so jemand dich ja zwangsläufig runterzieht. Ja. Hast du das auch so empfunden? Ich meine, gut, du hast irgendwie vielleicht ein bisschen gewusst, dass er nicht anders kann, aber dennoch, wenn du jetzt nur dich isoliert betrachtest, war das ja sicherlich wahnsinnig anstrengend, auch für dich, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch das, wo ich vorhin so ein bisschen angeschnitten hatte. Es ist dann irgendwann so weit, auch wenn mir das wirklich ganz, ganz schlimm im Herz wehtut, aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo man irgendwie so ein bisschen wieder anfangen muss, nach sich selber zu gucken, weil man sonst irgendwie mit untergeht, weil man gar nicht mehr, also gerade weil es halt nicht so greifbar ist, wie man wirklich helfen kann, muss man da irgendwie ein bisschen so die Not, also so war es für mich, habe ich dann irgendwann angefangen, so ein bisschen die Notbremse für mich zu ziehen, so als Eigenschutz, einfach weil ich sagte, bin ich an dem Punkt und habe natürlich für mich selber auch jetzt gerade nicht irgendwie zu dem Zeitpunkt die einfachste Baustelle in meinem eigenen Leben gehabt, so. Wo man dann sagen muss, mir gehen jetzt gerade so ein bisschen die Idee aus, was ich dir helfen kann. Und klar,
war es
dann
die irgendwann. Energie.
Genau, die Energie, weil es war dann tatsächlich irgendwann so, klar, dann war er hier bei uns und es ist dann trotzdem anstrengend. Irgendwie so, es ist anstrengend. Es war dann einfach irgendwann anstrengend und gleichzeitig tut es einem so leid, weil man so helfen möchte. Aber wirklich, wenn man es nur jetzt rein aus seiner eigenen Perspektive und seiner Gefühlswelt und Energie betrachtet, wahnsinnig, wahnsinnig erschöpfend und anstrengend.
Total, absolut, kann ich absolut nachvollziehen. Und hast du dann aber auch mal den Gedanken, weil ich hatte den absolut gut, ich war mir über die Krankheit, wie gesagt, nicht bewusst, aber trotzdem selbst, ich habe meine ehemals beste Freundin, da wusste ich, dass die erkrankt ist und trotzdem habe ich bei der, ich meine, es ist mir peinlich, das zugeben zu müssen, aber dennoch gab es Momente, wo ich zwischendurch gedacht habe, meine Güte, jetzt reiß dich doch mal zusammen, es kann doch nicht sein. Gab es das bei dir auch?
Ja. Also jetzt nicht vielleicht so in dem, ich würde das nicht so krass in dem Satz sagen, aber da war es, also weil, wenn man so als Nebenstehender das alles mit anguckt, dann sagt man, ja klar, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie innerhalb von 2 Wochen das Medikament schon wieder wechselst, da kann es ja nicht helfen. Nee. Also so, weil die von außen stehend sieht man das alles so logisch, aber... Und dann denke ich wieder, ja klar, ich sehe das, er sieht das nicht, aber wo ich dann denke, ja, dann bleib doch einfach mal bei einem, dann hilft es dir vielleicht, aber schon. Und gleichzeitig, wie du sagst, es ist peinlich und schlimm, das irgendwie von sich selber zu sagen, wenn man das so dem anderen gegenüber natürlich nur helfen will, aber es geht ja auch darum, wie man sich als daneben stehender oder mit Angehöriger, Freund, wie man sich fühlt, weil es betrifft ja nicht nur den Betroffenen, sondern alle anderen drumherum auch.
Ganz genau.
Das ist einfach so.
Ganz genau. Und deswegen, ich verstehe, warum Depression so ein schwieriges Bild haben nach außen hin, weil wie gesagt, ich meine, ich bin mir über alles im Klaren, das ist eine Krankheit. Und ich meine, ich bin die immer in diesen ganzen Folgen immer predigt, man muss es sehen wie eine Krebserkrankung. Und du würdest ja auch nicht zu einem Krebserkrankten sagen, meine Güte, jetzt reiß dich mal zusammen. Oder wenn der dann am Krebs gestorben ist, sagst du ja auch nicht, wie konnte der mir das antun? Wie konnte der mich einfach im Stich lassen? Sagst du ja alles nicht. Und dennoch habe ich diese Gedanken gehabt, eben bei zum Beispiel meiner Freundin und auch bei meiner Mutter, meine Güte, jetzt reiß dich einfach mal zusammen. Weil es ist so, es muss doch irgendwas geben, was die selber in der Hand haben, was es besser macht. Aber nein, wie kann ich das sagen? Weil ich weiß es ja besser. Aber trotzdem habe ich das so gefühlt zwischendurch.
Ja. Also tatsächlich ist so, also die Gefühle, ich habe das gefühlt und auch gedacht, habe es aber tatsächlich nie ausgesprochen, weil ich wirklich gemerkt habe, es würde nichts bringen. Also weil er es einfach nicht so sieht. Ich war dann halt da und habe mir das angehört und ihm da versucht, Ratschläge zu geben, aber ich wusste genau,
es kommt
bringt nichts, wenn man das jetzt so sagen würde. Überhaupt nicht.
Die Erfahrung, die ich auch inzwischen mit an Depressionen erkranken gemacht habe, ist, dass die, ich weiß nicht, das kannst du vielleicht bestätigen oder auch nicht, dass die sehr um sich selbst drehen. Das heißt, die nehmen ihr Gegenüber nur so bedingt noch wahr. War das bei euch auch so? Oder hat er sich doch noch für dich interessiert und auch dein Leben und dein, also alles, was bei dir eine Rolle gespielt hat, wahrgenommen?
Ich würde sagen, es war phasenabhängig.
Aha.
Also es gab tatsächlich auch so in den, wie soll ich sagen, ja, letzten Monaten, letzten Wochen schon noch sowas, wo ihm zum Beispiel aufgefallen ist, ja, ich habe ein neues Tattoo oder habe hier das und das gemacht. Das hat er dann irgendwie schon noch mitgekriegt. Aber es gab auch Phasen, da war das überhaupt nicht so. Das war wirklich so, wie es ihm ging, welche Phase das er hatte und
Ja, denke ich auch. Ich glaube, das ist wirklich je nachdem, wie stark überwuchert die gerade sind mit dieser Krankheit. Ja. Ne? Da können die wirklich links und rechts nichts mehr wahrnehmen und ja, ich verstehe das total. Ja. Das ist unvorstellbar, glaube ich, wie man sich dann fühlt, ja. Ja, wie ging es dann weiter? Also dann ist er echt 8 Jahre, hat er mit dieser Krankheit sich da rumgekämpft und versucht, sich da von loszustrampeln. Und hatte er denn durchgehend eine ambulante Therapie oder war er dann immer nur ab und zu mal zwischendurch stationär oder wie lief das?
Nee, also relativ, also ob es jetzt die 8 Jahre, würde ich jetzt nicht sagen. Die 8 Jahre beziehen sich ja darauf, wo ich gesagt habe, okay, da hat man gemerkt, irgendwie fängt da der Breakdown an. Nichtsdestotrotz war die Krankheit schon viele Jahre dann präsent. Also ich weiß gar nicht, ob es für ihn so präsent war oder dann irgendwie nur für uns Außenstehende, dass wir gemerkt haben, irgendwie stimmt's nicht. Aber er war schon in den letzten Jahren mehr oder weniger durchgängig auch ambulant in Therapie.
Okay.
Zwar auch mit mehrfachem Therapeutenwechsel. Ja. Aber also da hat er schon auch immer geguckt, dass da irgendwie was passiert. Ja. Zwar immer, wie soll ich sagen, für ihn nicht so zufriedenstellend, aber das ist ja wie immer so. Ich meine, du kannst mit was weiß ich was zum Arzt gehen, wenn der dir das nicht sagt, was du hören willst, dann bist du ja nie zufrieden. Ja. Das muss jetzt nicht unbedingt an der Krankheit liegen, aber das war auch schon mal nochmal so ein bisschen, wieso jetzt mit den Medikamenten oder so? Das ist schon so. Aber er hat da eigentlich relativ zügig sich dann auch drum gekümmert, dass er gemerkt hat, er braucht da irgendwie Hilfe und.
Aber toll, ne? Ja. Dass er, weil ich meine, das ist schon noch sehr behaftet, also so tabu behaftet bei den Männern vor allem, glaube ich. Ne? Das hört man ja wirklich sehr oft, dass die das wirklich ausschließlich mit sich selbst ausmachen und eben sich keine Hilfe holen und mit niemandem drüber sprechen. Und da hat er ja wirklich alles, was irgendwie in seiner Macht stand, offensichtlich versucht. Ne?
Ja, ich meine, klar, dann kam halt das Problem auch noch mit Corona dazwischen. Ja. Da hatte er eigentlich ganz gute Chance. Da war er in so einem so ein Begleitprojekt eigentlich und dann wurde das irgendwie von heute auf morgen eingestampft und das war natürlich nochmal ein richtig, richtiger krasser Rückschlag. Das hat ihn richtig, richtig zurückgeworfen, ja.
Ach, Scheiße.
Aber, ich meine, wem geht's nicht so mit diesem Corona, aber das war wirklich zum Therapieerfolg. Ja, weiß man nicht, was da vielleicht anders gelaufen werde, aber immer, was wäre, wenn, diese Frage ist einfach, die schwebt ja immer drüber. Aber
immer. Und sie bringt einen leider nicht weiter, weil man die Fragen nie wird beantworten können, ja.
Ja,
ja, das heißt, wie ging es dann weiter?
Ja, also es war dann wirklich so, dass er sich die letzten Jahre immer mehr, also ich sage mal so 1-2 Jahre, immer mehr auch von der Freunde distanziert hat und dann auch ein bisschen weiter weg von hier in eine WG gezogen ist, also auch nicht mehr jetzt hier bei den Eltern oder so oder in eine eigene Wohnung und dann eigentlich wirklich mehr oder weniger so ein bisschen von stationärer Therapie zu stationärer Therapie gesprungen ist. Es ging dann mal wieder einige Monate gut und dann kam aber irgendwie wieder so ein Tiefpunkt und dann haben
hatte
wir
er jemals Entschuldigung, hatte er jemals suizidale Gedanken? Hat er mal irgendwas geäußert? Also ist es so schlimm geworden vorher schon?
Und das ist was, das Weiß auch nicht. Das ist natürlich für mich persönlich auch was ganz, ganz Schlimmes, dass man irgendwie, dass das menschliche Gehirn nicht versteht, was das eigentlich bedeutet, wenn das jemand sagt, bis es wirklich passiert ist. Also
Genau.
natürlich, das war auch bekannt, dass er aufgrund dieser Gedanke in stationärer Therapie war. Aber und natürlich sagt man, ey, Mensch, der macht keinen Scheiß oder wie, also wirklich, also ich habe da auch intensiv mal mit ihm natürlich drüber gesprochen, aber also mein eigenes Gehirn hat es nicht verstanden eigentlich, was das heißt.
Nee.
Also
Aber wie
das,
sah so ein Gespräch aus, wenn du sagst, ihr habt da intensiv drüber gesprochen?
ja, es, also er hatte das dann erwähnt, dass das halt wieder so ist, dass er momentan auch da die Gedanke hat und na, habe ich versucht sozusagen nachzufragen, wie sich das anfühlt oder was es ist und so. Und das, da kann man mal eigentlich auch wieder an den Punkt, wo es nicht so wirklich erklären kann. So, ja, also im Überbegriff alles zu viel, er findet kein Ende, er findet da irgendwie nicht raus, er hat keine Kraft mehr. Er ist ja einfach kraftlos, machtlos irgendwie
Ausgebrannt hat meine Mutter
ausgebrannt, ja.
beschrieben.
Ja, könnte man schon sagen. So, ja, so, es hat einfach keinen Sinn mehr. Und was ich jetzt einfach durch meine ganze im Nachhinein Recherche einfach weiß, und was mir so ein bisschen, ganz, ganz kleines bisschen der Seelenfriede gibt, ist einfach zu wissen, dass er sich so darauf vorbereitet hatte, dass er wusste, für sich, egal wo er hinkommt, es geht ihm besser wie hier. Und das ist für mich was, also A, unbegreiflich, B, schmerzhaft tödlich für mich, weil ich immer denke, oh Gott, also ja, es tut einfach so weh, wenn jemand solche Gedanken haben muss. Und gleichzeitig, ja, irgendwie ist das so mein Anker, wo ich denke, ja, wenn es jetzt schon so ist, dann hat er jetzt zumindest das, hoffentlich, hoffentlich seinen Frieden gefunden und es geht ihm besser, weil ich meine, wenn man so einen Schritt geht und jetzt in dem Fall einfach, ich weiß, er ist den Schritt gegangen, weil er unter anderem auch davon überzeugt war, dass es uns dann besser geht.
Ich weiß auch,
Das ist, das, ja, das ist, also ich kann das fast nicht in Worte fasse, was das für Gefühle auslöst und wie sehr das weh tut, da nur ansatzweise das zu fühlen, was er gefühlt haben muss. Aber jetzt im Nachhinein, in der Akutphase, wo wir drüber gesprochen haben, konnte er das so nicht in Worte fassen. Aber es
Aber ich
muss so im Nachhinein, denke ich dann, ja, so unerträglich muss sich das irgendwie alles angefühlt haben, weil ich meine, jeder, der irgendwie ansatzweise gesund ist, kann sich das ja überhaupt nicht vorstellen.
Nee.
Also da ist ja eher die Angst vorm Tod da, als
Ja.
der Friede zu finden damit.
Ja, ich denke das auch immer. Was kann das? Es kann ja wirklich nicht mehr schlimmer gehen, als nicht mehr leben zu wollen. Also, als dieses Leben nicht mehr leben zu können. Und gerade, ich finde, Entschuldigung, gerade das Beispiel deines Bruders ist ja, also verdeutlicht ja so sehr, ich meine, der hat alles getan, der hat jahrelang dagegen gekämpft, der hat alles in Anspruch genommen, was ihm zumindest irgendwie möglich war. Und da kann man also nicht sagen, er hat leichtfertig aufgegeben oder ja, der hätte sich ja mal Hilfe holen können oder bei meiner Mutter zum Beispiel, da kann ich sagen, ja, also weil das treibt mich so um mir, die hat nie Medikamente genommen, aber das hätte sie ja wenigstens mal ausprobieren können oder vielleicht hätte sie noch keine Ahnung. Aber im Fall deines Bruders, der hat so viel ausprobiert und so dagegen gekämpft und da sieht man, wie übermächtig das sein muss dass man, also also das ist so eine Geschichte, da wundert mich das nicht, dass es irgendwann so weit kommt, dass die wirklich irgendwann nicht mehr können. Und ich bin mir ganz sicher, dass egal wo er jetzt auch ist, es wird ihm auf jeden Fall besser gehen als vorher. Ich meine, er hat sich 8 Jahre lang so gequält, vielleicht sogar noch länger, man weiß es nicht, aber genau.
Und
Aber
das,
es, ja.
ja, da, also da kommt wirklich, oh ja, schon irgendwie auch so ein bisschen das Gesundheitssystem dazu, wo man einfach, ja, wo man weiß, dass er auch therapeutisch an dem Punkt war, wo ihm gesagt wurde, ja, so nach dem Motto, also jetzt nicht auf die Goldwaage lege, bitte, aber so nach dem Motto, ja, man kann nichts mehr für ihn tun, er muss jetzt halt lernen, da damit zu leben. Und das ist halt was, wo, wenn man das dann gerade halt auch in einer Negativphase gesagt kriegt, glaube ich, ja, ist das jetzt nicht irgendwie so förderlich, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Das stimmt. Und das ist eine Krankheit. Ich meine, klar, das geht uns alle ja so, die daneben stehen. Wenn jemand solche Gedanken hat, du kannst 24/7 bei ihm, ihr sein, no chance. Also du heilst so jemand nicht. Du hilfst so jemand nicht. Wenn das in so einer Phase ist, kannst du machen, was du willst. Du bist machtlos. Du bist einfach machtlos.
Genau. Und das ist aber auch dieses Verrückte oder das Schwierige und Komplizierte an diesem suizidhinterbliebenen Dasein. Nämlich, einerseits haben wir das Wissen, genau das, was du gerade gesagt hast. Wir haben das Wissen, wir hätten es, okay, vielleicht rauszögern können, aber definitiv niemals verhindern können. Wir hätten die nicht heilen können. Auf der anderen Seite haben wir aber diese wahnsinnigen Schuldgefühle und denken uns, ja, aber vielleicht hätte ich doch was tun können und wenn ich doch nur dies und wenn ich doch nur das. Und dann komme ich wieder, schlau wie schlau, die dann sagt, ja, aber du stellst dich ja auch nicht neben einen Krebskranken und hast diese gleichen Gedanken. Also da akzeptiert man das doch. Da ist das ja sonnenklar. Also da ist das irgendwie so logisch und da versteht man, warum der an dieser Krankheit gestorben ist. Ja. Und da maßt man sich ja selber auch nicht an, zu glauben, ja, ich hätte den ja heilen können. Also, da käme ja nie einer, ein Laie von uns auf die Idee, das zu sagen oder das anzunehmen. Natürlich nicht. Und wieso glauben wir dann immer bei jemandem, der an Depressionen erkrankt ist, dass wir da vielleicht doch noch was hätten machen können? Das ist ja Quatsch.
Ja.
Aber es ist verrückt, aber das Wissen, was wir haben, das stimmt halt nicht mit unserem Gefühl überein. Und das ist das Problem.
Ja.
Und ich glaube wirklich, es ist einfach, weil es einfach zu, im wahrsten Sinne des Wortes, unbegreiflich für unser Gehirn ist, das übereinander zu kriegen. Also das, weil man denkt ja, aber ich verstehe ja, was da passiert ist und ich verstehe, dass er tödlich erkrankt war. Aber dennoch drehen wir uns im Kreis mit diesen Schuldgefühlen und mit diesen ganzen Gedanken und so. Das ist doch verrückt.
Ja, total. Ja. Und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe. Unser menschliches Gehirn ist da nicht ausgelegt dafür. Nein. Also selbst wenn das jemand ausspricht, dass er suizidale Gedanken hat und man selber weiß ja, dass man das natürlich nicht will und dass man das auf Teufel komm raus verhindern will und dass man das alles dafür tut, dass das nicht so ist. Man versteht es nicht. Nee. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Eigenschutzmechanismus des Gehirns oder keine Ahnung. Also es ist für mich jetzt im Nachhinein unbegreiflich, wie ich das, dass man das halt einfach irgendwie nicht so krass versteht, was das eigentlich heißt, wenn das jemand sagt.
Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Also, hatte er mal einen Versuch vorher? Nee.
Doch.
Oh.
Aber wusste mir nicht. Haben wir jetzt erst im Nachhinein
mitgekriegt. Okay. Ja. Weil im Fall meiner Mutter zum Beispiel, da wusste ich, sie hat mir erzählt, sie hat, also mit Anfang 20, da gab es mich lange noch nicht, oder mein Bruder und mich, das hat sie mir erzählt. Und ich wusste, dass so 2 Jahre vor ihrem Tod ging es ihr wahnsinnig schlecht. Und deswegen hatte ich ab dem Moment, wo sie mir von ihrem damaligen Suizidversuch erzählt hat, hatte ich permanent Angst. Vor allem, als ich gemerkt habe, dass es ihr so schlecht ging. Aber wirklich damit rechnen, dass ich so, also obwohl ich jeden Tag Angst um sie hatte, als sie es dann wirklich gemacht hat, habe ich gedacht, nein, ich kann das nicht glauben. Ich kann es nicht glauben, dass sie es wirklich gemacht hat. Ne? Das heißt, also selbst wenn man damit irgendwie rechnet, kann man es immer noch nicht glauben. Also, das, wie du sagst, das Gehirn ist dafür irgendwie, vielleicht Gott sei Dank, nicht ausgelegt. Ja, vielleicht zum Glück, ich weiß es nicht. Ja, also das heißt, gab es denn dann noch mal eine merkliche Verschlechterung zum Ende hin oder war es eigentlich immer gleichbleibend?
Es war, also ich würde mal sagen, schwierig zu sagen, weil das ist eins der Dinge, wo ich wirklich auch für mich, wo sehr zu meine Schuldgefühle beiträgt, ist einfach, dass ich mich so im letzten Jahr nimmer so um ihn gekümmert habe, einfach distanziert, weil ich da einige auch gesundheitliche Probleme hatte und er sich da distanziert hatte, da war es echt einfach so, dass wir da uns immer bei meiner Oma getroffen haben. Er ist samstags immer mit zu meiner Oma gekommen. Das war so der Punkt, wo wir uns gesehen haben und dann auch mal so kurz gesprochen haben, wie es ihm geht und ja, da man dann aber immer gesehen hat, ja, mal gut, mal schlecht, aber jetzt nie so akut. Hm. Ich finde es immer schwer zu sagen, weil was ist akut schlecht? Ja. Man sieht es ja nicht. Also die Personen, die können das ja so gut überspielen, finde ich immer blöder Ausdruck, aber also wenn jetzt jemand sich wochenlang schon irgendwie im dunklen Zimmer verbarrikadiert hätte, sage ich immer, dann wäre es wahrscheinlich greifbarer gewesen, wie wenn man irgendwie ein paar Tage vorher noch am Kaffeetisch gesehen hat. Ja. Also und wenn er da nicht sagt, er hat gerade wieder eine richtig, richtig schlechte Phase, aber selbst wenn er das gesagt hat, ja, vor ein paar Monaten hatte er diese schlechte, schlechte Phase schon mal und dann wurde es wieder besser und dann wurde es wieder schlechter. Also für wie gesagt, ich habe im letzten Jahr nicht mehr so ganz, ganz enge Kontakt gehabt, was ich bis heute sehr, sehr bereue. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man gesehen hat, dass es ihm ganz, ganz schlecht geht zu dem Zeitpunkt. Wir wissen auch nicht, warum jetzt gerade an dem Zeitpunkt. Nee. Also da war jetzt nichts Akutes, wo man sagt, okay,
das war vielleicht der Auslöser. Ja, ich frage mich gerade, weil in keiner einzigen der Geschichten hat sich einer das Leben genommen, wo es ihm
ganz schlecht
ging, dann haben die gar nicht die Kraft dazu. Ja. Also entweder es war so, sagen wir mal, im unauffälligen Bereich vorher oder es war sogar im Bereich, dass man dachte, dass man als Angehöriger zum ersten Mal aufgeatmet hat, weil man dachte, oh, jetzt geht's ihm besser. Mhm. Und deswegen, ich glaube wirklich, weil wenn es ihnen so gehen würde, wie du sagst, wenn die nur noch im dunklen Zimmer liegen und nur noch die Wand anstarren, ich glaube, dann könnten die das gar nicht mehr organisieren, wenn man es so platt ausdrücken will. Dann würde das gar nicht gehen. Da haben die gar keine Kraft für. Und erst wenn es ihnen einigermaßen geht, wenn die einigermaßen viel Energie oder sagen wir mal ausreichend Energie haben. Genau, also deswegen wundert mich das inzwischen gar nicht mehr, dass das immer in einer Phase oder meistens in einer Phase oder in einem Moment passiert, zumindest wo keiner damit so richtig gerechnet hat.
Das stimmt, ja. Weil das kostet, also ich kann mir das nur so vorstellen, aber das muss ja abartig viel Kraft kosten, sowas zu machen. Ja. Also, das kann man sich, wie gesagt, gar nicht vorstellen. Aber wie du sagst, wenn das in einer Phase ist, wo sie eigentlich zu gar nichts in der Lage sind, dann sind sie am allerwenigsten zu sowas in der Lage, würde ich mal sagen.
Genau. Ja. Das heißt, wie viele Tage vorher hast du ihn das letzte Mal gesehen? Oder so, wie viel vorher, vielleicht war es auch nicht?
Ja, so fünf, sechs Wochen vielleicht.
Ah, so lang? Okay, aber hast wahrscheinlich zwischendurch mit ihm nochmal kommuniziert?
Ja, klar. Auf jeden Fall.
Und da war er aber so wie immer eigentlich?
Ja, und auch eher so, was sind jetzt so die nächsten Therapieschritte und er hat jetzt ein Gespräch auch mit dem Arbeitsamt nochmal und da muss man das einfach mal gucken, was da die nächsten Schritte sind. Hat er aber eigentlich auch da jetzt eine bestimmte Art von Therapieform, wo er eigentlich alles dafür geben wollte, dass das funktioniert und ja, also schon eher auch in die Zukunft gesprochen.
Das ist auch so oft. Und das ist wirklich, ich meine, das ist das Problem, dass wir immer versuchen wollen, das nachzuvollziehen oder verstehen zu können. Wir dürfen das gar nicht. Man darf es gar nicht erst versuchen, das nachzuvollziehen, weil wir werden es nie können, weil wir halt nicht dieses erkrankte Gehirn haben. Aber das ist doch so, es ist so unbegreiflich, dass die meisten von denen haben noch Pläne gemacht, haben noch in Zukunftsaussicht, also in die Zukunft geguckt und was ist dann passiert? Das frage ich mich immer. Was ist an diesem Tag, in diesem Moment, in dieser Minute, was ist passiert?
Das ist die Frage, die ich glaube, also die werde ich für mich niemals beantwortet bekommen. Nee.
Ja, und was ist passiert oder wie hast du es erfahren?
Also es war ein Mittwoch, war ja der 9. August letztes Jahr, Mittwochabend. Und ich war, weiß gar nicht mehr genau, im Hobbyraum bei uns, habe noch ein paar Sachen fertig gemacht, bevor wir Abend gegessen haben. Und dann höre ich ja, wie meine Eltern reinkommen. Und ich dachte noch, meine Kleine war da irgendwie und irgendwie hat sich so komisch angehört, hat mir aber erst gar nichts dabei gedacht. Und dann irgendwann dachte ich, es hört sich jetzt schon irgendwie alles komisch an, jetzt gehe ich mal hoch. guck und sehe noch meine Mama und die war irgendwie so schwach. Da dachte ich, ach, geht's dir nicht gut, setz dich mal. Ja. Und in dem Moment denke ich, hallo, halt, stopp, das sind irgendwie mehr Leute, die hier dazugehören. Und dann, ja, klar, war Notfallseelsorge dabei, dann habe ich das auf dem T-Shirt gelesen und dann war das, glaube ich, ein Mini-Teil der Bruchsekunde sozusagen, wo mir sofort klar war, was passiert ist. Das hat keiner ausgesprochen, ich wusste sofort, was passiert ist. Und das, also das ist ein Gefühl, da schnürt es mir heute noch alles zu. Ich glaube, das ist auch was, wo keiner mehr rauskriegt. Das sind Emotionen, die brennen sich so stark ein, das kann man einfach nicht mehr loswerden. Ja.
Oh Gott, wohnten deine Eltern denn weit weg?
Nee, die wohnen hier so 5 Kilometer über der großen Landstraße, ja.
Gott, wenn da so ein ganzer Pulk von Leuten dann da so reinkommt, boah, das ist ja auch, aber klar, ich meine, ja, wie soll man es auch machen, ne?
Und dann, haben wir erstmal, also was genau gesprochen wurde, weiß ich gar nicht mehr.
Haben deine Eltern damit gerechnet? Also war das für die jetzt auch völlig aus dem Nichts? Oder?
Ja, also der Zeitpunkt auf jeden Fall. Also die suizidale Gedanke und so, die waren bekannt.
Aha.
Aber ich glaube, für jeden war das, also der Zeitpunkt, wie gesagt, ja, für alle unbegreiflich. Und man weiß bis heute nicht, warum genau an diesem Tag oder an diesem Punkt. Oder.
Ja, und war das an dem Mittwoch erst passiert?
Man weiß es nicht.
Ach,
weil
so.
Ganz viel ja mit Bürokratie zusammenhängt und Todesdatum ist ja immer fraglich.
Aber was ist passiert? Wer hat ihn gefunden oder wer hat wen benachrichtigt oder wie ist das überhaupt
passiert? Er hatte in einer WG gewohnt und da ist er dann auch gefunden worden, ja. Und dann ging das halt polizeilich der Lauf und dann war die Polizei bei meinen Eltern noch dabei und die waren dann aber bei uns sozusagen immer dabei. Die haben das Polizeiliche dann bei meinen Eltern abgeschlossen und dann sind halt natürlich die Notfallseelsorger mit zu uns noch kommen. Und ja. Das ist, ja. Also man kann sowas, glaube ich, echt überhaupt nicht beschreiben. Es ist ein Gefühl, wo die pure Ohnmacht eigentlich ist.
Ja.
Das ist echt.
Und hast du irgendwie in dem Moment sofort alles wissen wollen? Oder wie habt ihr untereinander euch, konntet ihr euch gegenseitig stützen? Habt ihr darüber gesprochen? Hat jeder für sich irgendwie das versucht zu verarbeiten? Oder wie war das?
Es war tatsächlich so und das ist für mich irgendwie gefühlt heute noch so. Ich würde es fast sagen, in Sekunde oder im Minutentakt dann sofort in Funktionsmodus umfallen.
Ja.
Weil ich dann einfach irgendwie auch die Verantwortung, also ich habe natürlich meine Mama gesehen, die total am Ende war, weil man leidet ja dann als Kind irgendwie für die Eltern nochmal zusätzlich mit, seine Eltern so zu sehen. Aber ich bin da so schnell in Funktionsmodus verfallen, weil ich ja wusste, okay, meine jüngere Geschwister müssen auch noch informiert werden. Wer macht das denn jetzt? Also die müssen das sofort wissen, weil ganz ehrlich, wer auf dem Dorf wohnt, weiß, wie schnell sich das verbreitet. Und dann, ich kann das nicht sagen, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, keine Ahnung. Ich glaube, eine halbe Stunde später saß ich im Auto und bin zu meinem kleinen Bruder gefahren. Habe ihm die Nachricht überbracht und bin dann nochmal 100 Kilometer weitergefahren, bin zu meiner Schwester gefahren, habe die Nachricht überbracht. Dann sind wir sozusagen, haben wir alle eingesammelt und sind dann zu meinen Eltern gefahren. Aber das war wirklich, innerhalb der ersten Minute bin ich so in Funktionsmodus verfallen, um da irgendwie
sich über Wasser zu halten, ne?
Mich über Wasser zu halten.
Genau. Ja.
Aber auch mich eher um die anderen zu kümmern. Also, weil ich genau wusste, ich kann es jetzt nicht verantworten, dass meine Mutter, also die war gar nicht in der Verfassung da dafür, sowieso nicht, aber das hatte auch der Notfallseelsorger gesagt, der hat gleich gesagt, also er sieht es jetzt, dass ich da einigermaßen, also das hört sich jetzt so blöd an, weil das so gefühlskalt sich anhört, aber haben die Gefühle ausgeschaltet und der Funktionsmodus an,
genau.
Weil es für mich einfach wichtig war, dass das meine Geschwister von uns erfahren und nicht durch irgendeinen Dorftratsch, sagen wir es mal so.
Ja, ja, klar.
Und da auch nicht und sofort davon erfahren und nicht da irgendwie am nächsten Tag oder wie auch immer. Ich hätte es auch Mitte in der Nacht gemacht. Also es war ja abends, aber ich hätte das egal zu welcher Uhrzeit gemacht.
Ja.
Und das ist eh irgendwie so ein bisschen so, als große oder älteste Schwester hat man da irgendwie schon auch ein bisschen, oder ja, ich trage da schon auch viel Verantwortung mit und mache da einfach viel. Und in dem gesamten Prozess aber wurde mir das zwar ein bisschen zum Verhängnis, sage ich mal, mit der Funktionsmodus, weil halt jeder in so einer Situation anders mit allem umgeht, aber mir dieser Funktionsmodus A geholfen hat, über Wasser zu halten, und B, das für mich aber ganz, 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 ganz arg wichtig war, weil ich so wenigstens Gefühl hatte, noch irgendwas für ihn tun zu können. Ja. Das hat mich so angetrieben, das alles in den nächsten Tagen danach so zu managen, zu organisieren, zu recherchieren, mich da in alles reinzuhängen, weil ich dachte, ja, das war für mich das Gefühl, ich kann wenigstens irgendwas noch für ihn tun.
Ja, das verstehe ich total gut.
Das ja, ist schwierig, wenn alle anderen anders sind. ganz ehrlich, ohne das, also ich meine das überhaupt nicht böse, weil jeder in so einer Ausnahmesituation anders reagiert und überfordert ist, aber für mich war das der Weg.
Ja.
Ja, und heute, eben, gefühlt heute noch, also im Alltag halt irgendwie, ja.
Ja. Wie gingen dann die nächsten Tage weiter? Hat sich euch die Frage gestellt, ob ihr ihn nochmal seht?
Für mich sofort, für alle anderen nein. Also es war tatsächlich auch so, dass ich die Einzige war mit meinem Mann, die ihn noch gesehen hat.
Ach.
Aber das hat tatsächlich viel, viel, viel intensive Arbeit bedeutet, weil der da ein bisschen, also wusste ich vorher auch nicht, um Gottes Willen, aber Suizid hat immer natürlich auch rechtliche und polizeiliche Folge. Wenn nicht so ganz klar ist, ob Fremdverschuldet dabei ist. Und,
ach, war das so? Oh. Okay.
Und da habe ich echt viele Tage gekämpft um die Freigabe.
Ach.
Da habe ich mich natürlich wirklich reingehängt, weil für mich das glasklar war, dass ich mich von ihm noch persönlich verabschieden möchte. Und für mich das die Reinkatastrophe gewesen wäre, wenn durch irgendeinen bürokratischen, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Fehler, aber zeitliche Verzögerung, sagt man es mal so, die nicht hätte sein müssen, mir die Chance genommen, genommen wäre, mich von ihm persönlich zu verabschieden.
Ja, das verstehe ich.
Weil es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, vor allem im Hochsommer.
Ja.
Und das, ja, also da sind in mir Mächte hochgekommen, das kann ich mir selber bis heute nicht erklären, wie das alles funktioniert hat. Ich habe stundenlange Telefonate mit Polizei und Bestatter und Rechtsmedizin, was auch immer, hinter mir, nur um das so sicherzustellen. Und das, es hat geklappt und das gibt mir auch einfach ein bisschen Friede dafür.
Das ist, heißt aber, so. Aber er hat dann auch dementsprechend keinen Brief hinterlassen oder so?
Doch.
Doch.
Aber erst im Nachhinein, ja.
Ach so, was heißt das? Ihr habt den auch am Computer gefunden, oder was?
Nee, es wurde im Zimmer dann gefunden.
Ach so.
Ja.
Weil das hätte ja dann schon verdeutlicht, dass es kein Fremdverschulden war, ne? Okay. Ich frage normalerweise ja immer, was das für ein Suizid war. Und du hast aber mir im Vorfeld schon gesagt, du möchtest das zum Schutz deiner Familie, sprechen wir jetzt nicht drüber, ne? Deswegen nicht, dass die Zuhörer sich wundern, warum ich nicht frage, aber das hat seinen Grund, genau.
Genau, ja.
Ja. Okay. Und hat der Brief, hat dich der, ja, wie soll man sagen? Ich weiß gar nicht, was man sagen soll, weil ich weiß immer, die Angehörigen, die keinen Brief bekommen, dass die so wahnsinnig traurig in den meisten Fällen darüber sind.
Ja.
Und hat dich das, was hat der Brief mit dir gemacht? Fragen wir so. Hat der irgendwas erklärt? Ich meine, das kann man sowieso nicht, aber.
Ja, doch. Mhm. Also schon allein das Wie hat es erklärt.
Okay.
Das war für mich auch ganz, 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 ganz wichtig, auch wenn ich, wie gesagt, da das jetzt nicht irgendwie öffentlich machen möchte, weil es für mich ganz schlimm war, bis ich wusste, wie, weil ich einfach so, so große Angst hatte, dass er leiden musste.
Okay.
Also, ja, das war für mich das Allerschlimmste. So wie dass er irgendwie leiden musste. Und das hat er nicht.
Das hat,
das
er,
hat
nicht,
er nicht. Genau. Also das, ja. Und es war, es repräsentiert ihn. Also dieser Brief, es war kein langer Brief und auch nicht viel erklärt, also, aber ja, es repräsentiert wirklich eins zu eins ihn. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt.
Okay.
Aber ja, es ist, es hilft.
Ja.
Es gibt zwar jetzt nicht irgendwie Antworten auf vieles, aber es hilft.
Ja.
Und ja. Ich weiß, ich bin ja auch relativ zügig dann in eine Selbsthilfegruppe gegangen und da ist der Austausch ja natürlich auch sehr wichtig und weiß, wie schlimm das für viele sein muss, die keine kriegen.
Vor allem die meisten kriegen keinen.
Ja, genau.
Es sind nur 25%, glaube ich, die einen bekommen.
Ja. Da sind viel, viel mehr Fragen offen.
Ja.
Aber es repräsentiert ihn einfach zu 100%.
Okay.
Es ist wirklich so, ja.
Ja, das freut mich. Also soweit man das sagen kann.
Ja, ja.
Ja. Genau, aber wir waren stehen geblieben bei, dass du ihn nochmal gesehen hast. Dann. Also dann hast du das zum Glück alles durchgekriegt, dass das noch möglich ist. Und dann bist du dahin, alleine?
Nee, mein Mann war dabei. Meine Schwester war dabei, die wollte sich aber nicht persönlich von ihm verabschieden, ist aber mit. Mhm. Und tatsächlich habe ich es dann echt auch noch geschafft, aufgrund der Kurzfristigkeit, aber innerhalb von irgendwie 1-2 Stunden, dass dann tatsächlich auch echt ganz, ganz viele Freunde noch kommen sind. Ach. Also das war wirklich.
Aber die sind nicht mit reingegangen?
Doch, die sich alle noch verabschiedet haben. Ja.
Ach.
Genau, das war dann wirklich richtig, also wie gesagt, schön ist immer ein schwieriges Wort, aber für mich war es wirklich schön zu sehen.
Und Freunde von ihm oder Freunde von dir?
Ja, ja, also wir haben ja teilweise die gleichen Freunde, aber halt klar, für ihn. Um sich für ihn zu verabschieden. Und es war wirklich, es ging irgendwie innerhalb von 2-3 Stunden, wo dann jeder gesagt hat, der es irgendwie möglich macht, machen konnte und wollte halt. Natürlich, das ist wirklich auch wie alles, es ist individuell, ob man sich persönlich verabschieden möchte, egal durch welche Todesart jetzt jemand gestorben ist. Aber für mich war das einfach, ja, schön zu sehen, gerade weil er halt wirklich in den letzten Jahren immer so viel Kontakt zu viele hatte, dass das viele einfach doch noch wichtig war, sich da persönlich auch von ihm zu verabschieden. Und
wie war überhaupt, wie war diese ganze Zeit für dich? Wie hast du dich gefühlt? Ich meine, okay, du warst im Funktionsmodus, kann ich super gut nachvollziehen, weil das war ich auch, aber man hat ja dann doch mal irgendwie Momente, wo man dann alleine ist, vor allem nachts. Und dann fängt ja der eigene Kopf an zu rattern. Ne? Oder konntest du schlafen? Oder wie, ich meine, beschreib mal das Gefühl. Wie hast du dich gefühlt?
Rastlos, machtlos, leer, gefühlslos, ehrlich gesagt. Also ich hatte nie irgendwie so den mega Zusammenbruch. Meine Mama hat mich immer gewarnt, pass auf, irgendwann kommt das große Loch. Aber also dieses Loch in Anführungsstriche, das Loch an sich, weiß nicht, ob ich das beschreiben kann, dass das kam, aber das kommt viel später. Ja. Also ich fühle mich jetzt, wo es auf den ersten Todestag zugeht, in den letzten Monate, Wochen viel, viel schlimmer als jemals zuvor. Weil ich glaube, dass mein Kopf das erst jetzt langsam anfängt zu realisieren, nachdem ich ihn jetzt so lange nicht mehr gesehen habe und zu realisieren wirklich, er kommt immer zurück.
Also, ja, ich glaube nämlich, das spielt da durchaus auch mit rein, wenn der Verstorbene jemand ist, den man eben nicht 24, also weißt du, mit dem du nicht zusammen mehr gelebt hast, mit dem du nicht jeden Tag dreimal telefoniert hast,
klar.
Wo das normal war, dass man sich nur, weiß ich nicht, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen mal gesprochen oder mal gesehen hat. Das heißt, bis einem wirklich auffällt, dass diese Person nicht mehr da ist, dann muss schon eine ganze Zeit ins Land gegangen sein, ne? Ja, ja, deswegen, das verstehe ich schon, dass das eine ganze Weile dauert, bis das überhaupt erstmal so anfängt, einem und bewusst zu werden.
Ich glaube, was halt natürlich bei mir auch sehr, sehr hilft, ist meine Kleine. Also die war letztes Jahr zu dem Zeitpunkt 2, 2,5. Da ist man natürlich beschäftigt, bis heute beschäftigt, was auf der einen Seite gut ist, natürlich. Auf der anderen Seite das aber natürlich auch nicht einfacher macht. Weil wenn man dann mal Situationen hat, wo man vielleicht einfach nur die Tränen laufen lassen will oder die Trauer zulassen will, dann geht's nee. Halt einfach nicht. Und ja, dann, genau. wenn man abends sagt, okay, so jetzt bitte komm mal raus, komm mal alle Gefühle raus, dass das ja, alles ja weggeht, das geht halt auch nicht. Und nee, das, eben, genau. Ich glaube, das ist das, wo so ein bisschen mich halt im Funktionsmodus bis heute lässt und dann aber auch die großen Tiefs reißt, weil einfach vielleicht die Trauer nicht so raus kann, wie wenn man nicht so abgelenkt ist oder sich nicht so ablenkt oder wie auch immer, ja.
Aber hast du das auch, dass du aber diese krassen Gefühlsamplituden nicht mehr hast? Weil ich habe das bis heute, dass ich falle nicht in diese ganz krassen Tiefs, weil ich bin bis heute genau wie du. Immer in diesem Funktionsmodus, immer bloß nicht, entweder weil keine Zeit da oder keine Gelegenheit oder auch Angst davor, das tatsächlich jetzt mal zuzulassen. Mhm. Und deswegen habe ich mich in so einem Mittelbereich eingefunden. Und deswegen habe ich keine Amplituden mehr nach unten, aber ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig nach oben. Ja. Also hast du das auch?
Ja, und das ist was, das macht mir ein bisschen Angst vor mir selber, weil ich kenne mich so nicht. Also ich bin eigentlich auch jemand, der echt vor allem auch wirklich mit Musik oder so oder gern unter Leute, viel unter Leute, viel unterwegs, viel am Reise und so und oder auch Lebensfreude ausstrahlt, auslebt. Das hat sich sehr drastisch reduziert.
Ja.
Also nicht so, dass ich in der Trauer versink, aber einfach so, dass mir ganz schnell ganz viel zu viel wird. Und also gar nicht jetzt, weil ich irgendwie das erklären kann, mir ist das zu viel, die Leute um mich rum oder ich will nicht in die Öffentlichkeit oder so, das überhaupt nicht, aber ich schaff's irgendwie nicht. Also ich habe da für sowas überhaupt keine Kraft und die Leichtigkeit. Also was mir sehr, sehr abhanden komme, ist meine Leichtigkeit.
Ja.
Und das ist was, wo für mich ganz, ganz wichtig ist. Klar, ich weiß, die Trauer muss man zulassen, die Trauer muss man verarbeiten, das dauert alles. Aber für mich ist echt ganz, ganz wichtig, so Leichtigkeit, Lebensfreude, auch für mich wieder zu finden, weil das weiß ich und das wissen wir alle, Das wäre sein größter Wunsch gewesen. Also ich glaube, für ihn wäre es jetzt noch schlimmer, uns so zu sehen, unser Leben nicht mehr zu leben, nicht mehr für ihn auch mitzuleben. Alles, was irgendwie mit Musik zu tun hat, mache ich auf jeden Fall für ihn mit. Aber das ist für mich eins der Wichtigen, wo ich wieder hinkommen möchte. Aber wie du sagst, es ist weg.
Ja, und das Problem an der Sache ist, also so geht es mir zumindest, also erstmal ist das ja ein reiner Selbstschutz, dass man sich jetzt nur noch so in der Mitte aufhält. So, das ist das eine. Aber das andere ist, dass es durchaus Momente gibt, wo so ein totales Hoch eigentlich möglich wäre. Und dann gesteht man sich das irgendwie mal so ausnahmsweise zu. Und dann kommt aber sofort der Mann mit dem dicken Hammer, der sagt, sag mal, was bist du eigentlich für eine Tochter? Oder in dem Fall, was bist du eigentlich für eine Schwester? Weißt du gar nicht mehr, was passiert ist? Wie kannst du so glücklich sein? Weißt du nicht mehr, was passiert ist? Oder, also das zum einen, dass ich mir das dann eben schon wieder sofort wieder verbiete. Und zum anderen so aus, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich jetzt so total losgelöst und so unbeschwert wäre, dann wäre das so ein Verrat an meiner Mutter. Was haben die für ein Schicksal? Wie schlecht ist es denen ergangen, dass das Ende war? Und da kam, ich weiß nicht, und da denke ich immer, ja, aber wenn ich jetzt hier so durch die Gegend renne und so tue, als wäre nie was, oder mich verhalte, als wäre nie irgendwas passiert, dann verrate ich sie irgendwie. Also das sind so ganz viele Facetten und Aspekte, die so damit reinspielen und die einfach verhindern, dass man so sich so total unbeschwert fühlt. So geht's mir zumindest.
Ja. Also bei mir ist es nicht ganz so krass, aber es ist ein krasser Zwiespalt, weil, wie gesagt, auf der einen Seite weiß ich, er wollte das überhaupt nicht. Deshalb fühle ich mich nicht so ganz als Verräterin ihm gegenüber. Aber gleichzeitig kann ich es nicht. Und will ich es irgendwie auch nicht. Also es hemmt mich. Im Unterbewusstsein, also ich sage jetzt nicht, ich sitze jetzt hier und sage, ich will jetzt keine Lebensfreude mehr haben.
Nein, das tue ich auch nicht.
Das passiert einfach.
Genau.
Und gleichzeitig will ich es aber auch für ihn.
Ja.
Und gleichzeitig geht es aber nicht.
Nee, genau.
Und gleichzeitig bin ich ja trotzdem so traurig und gefühlt wird es nie wieder weggehen, weil er einfach ein Teil von mir ist und ein Teil von mir immer fehlen wird, der Rest meines Lebens.
Ja.
Und ja, es ist verrückt. Also man kann das gar nicht beschreiben und da tut da natürlich viel auch das drumrum zur Sache. Also das ist schon viel, dass man einfach, es ist einfach, Suizid ist ein Tabuthema und ich gehe offen damit um, was für viele sehr mutig ist. Also ich kriege sehr viel positives Feedback und habe dadurch natürlich auch schon einige Geschichte kennengelernt, wo man einfach merkt, dass das eigentlich gar kein Tabuthema sein müsste, weil es so viele betrifft.
Ja, so viele.
Und gleichzeitig gibt's aber halt genau auch die anderen, die da damit überhaupt nicht umgehen können, weil sie halt anders sind. Und das ist so auch nochmal so ein schmaler Grat, wo man gar nicht richtig einordnen kann, meldet sich jetzt jemand nicht mehr, weil er mit dem Thema nicht umgehen kann oder liegt's an mir oder sind sie so mit sich selber beschäftigt, so, es ist so irgendwie.
Es gibt alles.
Es alles ist aber lost auch, irgendwie gerade so. Ja.
Ja, es ist echt schwierig. Vor allem, weißt du, das ist bei dir jetzt ja auch schon in Anführungszeichen ein Jahr her. Okay. Das Leben geht ja auch weiter. Ja. Du hast ja auch noch so viele andere Geschwister. Und also, ne, es gibt Dummköpfe, die das genauso sehen.
Ja.
Also insofern, warum traust du da jetzt immer noch rum?
Ja,
und außerdem, es war den allerschlimmsten Satz, finde ich, wieso, es war doch seine Entscheidung. Es war, er wollte das doch so.
Ja.
Das ist ja, das finde ich fast den schlimmsten Satz.
Ja, das ist so, ja.
Also das hört sich so an, als ja, der wollte sich doch ein neues Auto kaufen und dann lass ihn doch, wenn er da viel Geld für ausgibt. Das ist doch so, also der ist ja jetzt tot. Also das war ja auch keine, weißt du, deswegen hasse ich auch dieses Wort Freitod, weil das wirklich keine frei. Da, erstens war das keine freie Entscheidung, weil sie war absolut getrieben. Und getrübt.
Ja.
Die wollen nicht tot sein, sondern die wollen nur nicht mehr leben.
Ja.
Ne? Also das ist ja ein Riesenunterschied, finde ich.
Ja.
Deswegen, es gibt so viele unsensible Sachen da draußen und es ist wirklich schwierig. Ne? Es ist ganz schwierig. Ich meine, ich beglückwünsche diejenigen von uns immer, die von sich aus das nicht totschweigen. Also natürlich gehen wir damit nicht hausieren. So, ne?
Ja.
Du erzählst das ja nicht völlig ungefragt in einer Situation, wo es nicht passt. Das tut natürlich keiner von uns. Aber da, wo sich die Situation bietet, gibt es bestimmt viele Betroffene, die ihren Mund halten, aus Scham, aus Angst, aus keine Ahnung was. Und ich nehme an, du gehörst auch zu denen, so wie ich. Man sagt das dann so.
Ja.
Und dann kommt ganz viel ins Rollen. Es ist, wie du sagst, also dann kommen plötzlich die anderen, ja, meine Oma auch, mein Ding hier, mein Onkel, mein keine Ahnung was. Und dann merkt man erstmal, wie viele Suizide es um einen rum überhaupt gibt. Ne? Und ich habe immer das Gefühl und den Eindruck, es sind alle froh, nur wenn man das mal ausspricht. Ne?
Ja.
Ich meine, klar, diejenigen, die tatsächlich noch nie Berührung damit hatten, denen fällt das wahnsinnig schwer oder die sind so hilflos im Umgang mit uns, ne? Verstehe ich auch total gut. Aber deswegen, ich finde es immer gut, wenn ich von Betroffenen höre, die da wirklich einfach offen drüber reden.
Ja, auf jeden Fall.
Zumal es ja wirklich nichts ist, was wir uns jetzt zu Schulden haben kommen lassen. Wir sind in diese Situation rein katapultiert worden, die wir uns nicht freiwillig ausgesucht haben.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Und es ist ja echt verrückt, dass irgendwie die Leute, wo man denkt, die haben da gar nichts mit zu tun, oder interessiert es nicht, von denen kommt ganz krasses, positives Feedback, als wo man denkt, huch, okay. Also es ist echt verrückt, aber jeder, und das ist für mich auch ganz wichtig, jeder geht anders damit um, jeder geht anders damit um. Ich gehe offen damit um, ich setze mich in Anführungsstriche für Tabuthemas ein, weil ich einfach finde, in der heutigen Gesellschaft darf es keine Tabuthemen mehr geben. Aber nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass man, wenn man halt auch über so Tabuthemen spricht, dann auch nicht so schöne Reaktionen bekommt oder gar keine. Und das ist was, das bin ich als Typ schon immer, weil das einfach zu meinen Werten gehört. Aber ich kann halt zum Beispiel mit Nicht-Kommunikation und Unehrlichkeit überhaupt nicht umgehen. Also wenn jemand nicht kommuniziert oder nichts dazu sagt oder grundsätzlich nichts sagt oder ja da irgendwie nicht die ehrliche Meinung sagt oder so, ist für mich viel, viel schlimmer, wie einfach zu kommunizieren.
Das stimmt. Das heißt, was kann man für dich, oder fangen wir mal mit der unmittelbaren Zeit danach an, was konnte man da für dich am besten tun? Was hat dir am besten getan? Was war gut für dich?
Auch Zeit mit Freunden. Also gar nicht unbedingt jetzt irgendwie wirklich was unterstütze, sondern ja, Zeit mit meiner Freundin, bei der wusste ich, da hatte ich die Tage danach immer eine offene Tür, die hat mich auch mit der Kleinen unterstützt, wenn mein Mann gerade nicht greifbar war oder einfach da zu sein, vorbeizukommen, Hilfe zu schreien, das war ganz, ganz wichtig. Oder ist heute natürlich.
Ja, ja. Genau. Und ich nehme an, dass es dir auch lieber ist, wenn man dich auch heute noch und auch wahrscheinlich in 5 oder 10 Jahren noch drauf anspricht, ne?
Ja.
Anstatt, dass man das alles so schön immer so wegignoriert und so tut, als wüsste man nichts oder als wäre nichts passiert oder so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Direkt, direkt drauf anspreche. Und natürlich, ich meine, die Frage ist immer, wie geht's dir? Ist immer, halt so eine Frage, ja, aber besser wie das Thema Tod zu schweigen grundsätzlich oder auch mal richtig drauf anspreche oder
Frage, wie geht's dir, da bin ich auch, also inzwischen, ich stelle diese Frage wirklich nur noch, wenn ich sie auch so meine.
Ich auch.
Und wenn ich wirklich auch bereit bin und auch die Zeit habe für eine entsprechende Antwort. Mhm. Ich finde das ganz schlimm, wenn das in unserem deutschen Sprachgebrauch schon so eingesetzt wird, wie das im Englischen ist. Ne? Egal, wo du gehst, du stehst, selbst wenn du in ein Schuhgeschäft reinkommst, sich einer fragt, und wie geht's dir? Mhm. Ja, also das interessiert dich doch gar nicht, deswegen frag mich doch nicht. Also und ich kann aber auch nicht, ich finde es so furchtbar, dann einfach also irgendeine Lügenantwort dann zu geben, ja, nee, ist alles total super oder so, wenn es das gar nicht ist. Also deswegen, da plädiere ich auch sehr für, dass man diese Frage nur stellt, wenn man auch Kapazitäten für die Antwort hat.
Ja. Also ich mache es inzwischen tatsächlich auch so, dass ich wirklich frage, wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich? Also so wirklich dieses wirklich Anhänger zu sagen, ja, ich will wirklich wissen, wie es dir geht. Und nicht nur eine Antwort, ja, soweit alles gut. Das ist, ja, das ist
ja, genau.
So eine Floskel.
Ja, ja, dieses, genau.
Wie geht's dir, ja.
Ja. Inwiefern hast du dich verändert? Was hat das alles mit dir gemacht? Ja, dieses, dass du sagst, du bist grundsätzlich immer angestrengt, das kann ich übrigens total unterschreiben, das habe ich auch. Und ich glaube zum Beispiel, das liegt daran, dass man diese permanente Trauer wegzuschieben oder zu unterdrücken, ist unfassbar anstrengend. Und deswegen hat man so eine Grunderschöpfung, also ich habe die.
Auch
wenn gar nichts sonst ist. Man ist permanent erschöpft. Ich habe immer eine relativ kurze Zündschnur, eine relativ dünne, also ich bin dünnhäutig. Also das ist so per se. Das ist einfach ein Grundzustand schon mal.
Ja, bei mir auch, definitiv. Ja. Erschöpfung und viel, viel weniger Energie, wo ich als denke, also ich kenne mich so gar nicht und schon allein irgendwie, ich bin eigentlich immer eine Nachteule, brauche viel weniger Stunden Schlaf, wie jetzt zum Beispiel mein Mann oder so. Also die Energie ist wirklich in den letzten Monaten drastisch, drastisch gesunken. Es ist wirklich so. Und nicht nur Lebensenergie, finde ich, hört sich jetzt in dem Zusammenhang zu krass an, aber ja, schon irgendwie so die alltägliche Energie. Ich bin viel schneller erschöpft von egal welche Kleinigkeit. Oder Aufgabe oder auch die Konzentration oder wo ich einfach merke, da muss ich jetzt dran arbeiten, sei es mit Meditation oder was auch immer, aber so diese innere Ruhe zu kriegen. Ich bin konstant on fire innerlich und konstant, also überhaupt nicht ruhig. Und Zündschnur sowieso.
Ja.
Ganz, ganz kurz. Aber und ich glaube, das, was noch so dazugehört, ist einfach, dass man dann aber gleichzeitig versucht, irgendwie trotzdem mal sich selber nicht anmerken zu lassen. Also,
ja, klar.
So, man versucht ja trotzdem selber auch weiterzumachen, wie wenn, schon irgendwie, wie wenn nichts wäre oder wie wenn das jetzt alles nicht so schlimm wäre oder so stark zu sein, wie man das schon immer war.
Ja.
Und das, ich merke das einfach für mich, es funktioniert nicht. Ich bin, also ganz ehrlich, wenn mich wirklich jemand fragt, ich bin erschöpft. Ich könnte mich ins Bett legen, jetzt nicht schlafen, aber.
Ich weiß.
Gefühlt jetzt erstmal irgendwie wochenlang nicht mehr aufstehen.
Ja. Ja, eben, und das ist das Problem. Und ich frage mich immer, warum ist das so? Also ist das, also weißt du, wir tun das immer so ab und das bestätigen fast auch die meisten. Weil wenn einen wirklich einer fragt und wo du, obwohl du auch merkst, der fragt jetzt wirklich aus ernsthaftem Interesse, wie geht's dir? Und dann traut man sich aber trotzdem nicht, das wirklich hundertprozentig ehrlich, 100% ehrlich zu sagen, weil man den anderen irgendwie schützen will.
Ja.
Du willst dem nicht diese ganze Scheiße auf die Festplatte schieben. Du willst, also es reicht ja, wie es ist. Es reicht ja, dass wir das aushalten müssen. Und du willst dieses Leid ja nicht auch noch weitergeben, weil du weißt ja, wenn es wirklich enge Freunde sind, dann leiden die ja auch mit einem. Und man weiß aber ja auch selber, sie können sowieso auch nichts für einen tun. Sie können einem nicht, auch nicht wirklich helfen. Deswegen denke ich immer, ach komm, dann behalte ich es irgendwie bei mir und zieh die da nicht auch noch irgendwie mit rein. Aber auf der anderen Seite plädieren wir auch immer dafür, ja, sprecht miteinander und sagt ruhig, wie es euch geht und so, aber es ist schwierig, ne? Ja. Es ist echt schwierig.
Ist so. Das ist wirklich so, ja.
Und ich bin total gespannt, das passt jetzt gerade zum Thema. Ich habe heute, beziehungsweise ich habe gestern auf Instagram und Facebook, ich weiß nicht, ob du es auch schon gelesen hast, habe ich die Idee kundgetan, weil sie ein paar Mal an mich herangetragen wurde, wie die Betroffenen, die jetzt da auf Instagram und Facebook dem Podcast folgen und mit denen ich Kontakt habe und so, wie die das finden würden, wenn man ein Treffen organisieren würde. Und ich weiß nicht, wie viele sich gemeldet haben. Das heißt, es wird jetzt wirklich ein Treffen stattfinden und das können sich jetzt alle, die Bock darauf haben, mal notieren. Und zwar nächstes Jahr am 15. und 16. Februar. Und es haben sich bis jetzt, glaube ich, 60 bis 70 Betroffene schon Interesse bekundet. Und ich bin total gespannt, wie das dann sein wird, weil das soll ja nicht eine große Selbsthilfegruppe sein, sondern einfach ein nettes Beisammensein. Und ich bin total gespannt, weil da sind wir ja alle quasi unter unseresgleichen. Und deswegen bin ich da total gespannt auf die Gespräche, auf das Miteinander, auf, hatte ich auch noch nie.
Also ich kann dir sofort sagen, ich war derjenige, die sofort zugestimmt hat,
sehr gut.
habe ich sofort geantwortet, na klar.
Super.
Also ich bin da sofort dabei, weil, hatte ich glaube vorhin schon erwähnt, also ich bin auch relativ zügig dann in eine Selbsthilfegruppe gegangen.
Argus,
weil
ne?
Ich, ja, genau, Argus, genau, weil ich einfach gemerkt habe, gerade auch innerhalb der Familie sind wir so unterschiedlich, wie wir damit umgehen. Ich brauche irgendeinen Anhaltspunkt. Ich hatte keine Ahnung, hilft's mir was, hilft's mir nichts. Ich hatte keine Ahnung, wie das ist. Ich meine, ganz ehrlich, wer weiß das vorher schon, wenn er mit sowas noch nie was zu tun hatte. Aber ich bin schon immer so gewesen, no risk, no fun. Also einfach mal ausprobieren, könnte ja gut werden. Und wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man es nicht. Und das kann schon passieren. Aber ich hatte einfach relativ schnell den inneren Antrieb, mich da umzuschauen, weil ich einfach gemerkt habe, ansonsten gehe ich alleine irgendwie unter. Ich brauche schon jemand, na klar, hat man Freunde und so, aber es ist anders, wenn man mit Betroffenen sich austauscht. Da muss man nicht erklären, man weiß einfach, wie man sich fühlt, weil man einfach ja auch, so wie du vorhin sagst, wenn man versucht zu erklären, auch wie man sich fühlt, du kannst viel erklären, nachvollziehen kann es halt einfach keiner, der sowas noch nicht durchgemacht hat.
Genau.
Und da war das für mich relativ klar und das ist eins der Beste, was mir jetzt im Nachhinein passieren konnte, dass ich mich da so schnell drum kümmert habe. Und es gibt mir einfach auch jedes Mal Kraft. Also das ist wirklich so, dass der Austausch und schon allein das Gefühl, man ist nicht allein, es geht viele so und man kann sich gegenseitig eine Stütze geben und es ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, dass sich da irgendjemand vorstellt, man sitzt jetzt hier im Kreis und hält sich ja die Seele aus dem Leib. Ja. Aber da werden ganz viele verschiedene Themen auch aufgearbeitet oder einfach ausgetauscht oder zum Nachdenken angestoßen, aber auch ganz viel Hilfe. Also es ist einfach, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man als Hinterbliebener da merkt, man ist nicht allein.
Das und dass du in Gegenwart von jemandem bist. Also deswegen freue ich mich wahnsinnig auf das Treffen, weil ich habe mich zum Beispiel nie in eine Selbsthilfegruppe begeben. Für mich wäre das irgendwie nichts gewesen.
Klar.
Aber so ein Treffen, weil wenn du dich mit Menschen aufhältst, wo du das Gefühl hast, du musst dich mal nicht in Anführungszeichen verstellen.
Ja.
Du musst nicht immer so tun. Du musst nicht tun, ist alles doch nicht so schlimm. Und es ist ja jetzt auch schon lange her. Und sie hat das ja auch so gewollt. Und sie war ja auch krank. Und deswegen ist das ja, ist schon alles nicht so dramatisch. Und da muss man das einfach nicht. Also natürlich, ich weiß, dass ich das in Gegenwart meiner Freunde auch nicht müsste. Ich mache es aber.
Ja, stimme ich dir zu 1000% zu, Und auch die Selbsthilfegruppe. Und ich glaube, das ist auch das, was du mit dem Treffer ja bezwecken möchtest. Es geht ja nicht darum, dass das Hauptthema wird. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass man sich trifft und irgendwie nur dieses Thema nimmt zum Austausch, sondern einfach ohne das auszusprechen, zu wissen, man ist durchs gleiche Schicksal verbunden, egal wer das jetzt war oder wie lange das her ist, einfach, weil die Gefühle, und das merke ich auch viel durch die Selbsthilfegruppe und auch, ich bin da auch relativ aktiv in der Facebook-Gruppe und so, letztendlich die Gefühle bei gerade Suizidhinterbliebene, es sind einfach die gleiche.
Ja.
Es ist, ich sage immer, Suizidhinterbliebene, also Suizid ist halt irgendwie doch anders. Also ich sage nie, Tod, egal welcher Tod, ist besser oder schlechter oder einfacher oder schwieriger. Es ist einfach anders, wenn jemand trotzdem, egal, natürlich getrieben durch die Krankheit, aber selber sozusagen in Anführungsstrichen
durch die eigene
entscheidet.
Hand.
Durch die eigene Hand, genau. Und das ist einfach anders und da trauert man anders und also ich glaube, das ist einfach, wenn man das unausgesprochen einfach weiß, ist das wie so ein unsichtbares Band, die einen verbinden. Genauso aber auch, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Selbsthilfegruppe für Krebsverstorbene, Hinterbliebene,
egal,
die das ist ja genauso. Also,
egal, was es ist. Hauptsache gleichgesinnt. Genau. Ja, ist ja keine Gesinnung, aber die im selben Boot mitsitzen. So.
Genau, ja.
Würdest du mit dem heutigen Wissensstand Dinge anders machen in Bezug auf deinen Bruder zu Lebzeiten noch?
Also ich glaube, trotz allem versuche mich irgendwie noch mehr um ihn zu kümmern, emotional, weil, wie man es vorhin schon hatte, rational weiß man einfach, dass man irgendwie gefühlt alles gegeben hat.
Ja.
Die Schuldgefühle werden immer da sein, egal wie viel man gemacht hat.
Aber was sind konkret deine Schuldgefühle? In Bezug auf was?
Ich glaube so vor allem speziell aufs letzte Jahr.
Dass
mir da so ein bisschen, genau. Und das wäre, glaube ich, auch das, was ich wirklich konkret sagen könnte, was ich jetzt im Nachhinein anders machen würde. Dass ich das, also es ist beidseitig, das ist ja immer beidseitig. Ich von mir, aber er natürlich von sich aus, dass wir uns da einfach distanziert haben. Und ich sage jetzt mal eigentlich so distanziert haben, wie man es eigentlich vorher noch nie hatte. Und das ist was, wo ich jetzt im Nachhinein sehr bereue. Dass man da im letzten Jahr einfach nicht mehr so viel Kontakt hatte. Also dass ich da auch gar nicht mehr so viel wirklich viel, viel weiß, wie es ihm ging und was so in ihm vorging und so. Und das war für mich damals auch ganz wichtig. Also ich war auch diejenige, die sein Zimmer, ich sage es mal, leergeräumt hat mit meinem jüngsten Bruder und so. Aber
Gott, wie war das?
Also ich glaube auch dadurch, dass das der Funktionsmodus war, aber bei mir hat wirklich überwiegt, ihm noch so nah wie möglich zu sein. Dadurch, dass ich halt, wie gesagt, in dem letzten Jahr nicht mehr viel von ihm mitkriegt habe, war das, glaube ich, für mich nochmal zur Aufarbeitung, da einfach noch so viel wie möglich rauszufinden, wie hat er gelebt, mit was hat er sich beschäftigt, was hat er so gemacht? Und da habe ich auch viel mit Mitbewohnern und so noch gesprochen, um da einfach noch ganz viel mitzukriegen von das, was ich für mich verpasst habe. Und das war für mich einfach ganz, ganz wichtig. Und da bin ich auch ganz anders wie mehr oder weniger der Rest der Family. Also deshalb kann ich das immer nur betonen. Es geht jeder individuell mit der Situation um. Es ist für jeden ein Ausnahmezustand. Aber ich kann das nur von mir aus sagen. Für mich war es ab dem Zeitpunkt des Wissens das Wichtigste, so viel wie möglich zu wissen.
Siehst du, und da geht's dir auch wie mir. Ich habe das mal so beschrieben, das ist eine nie endende Suche nach Puzzleteilen, von denen man immer glaubt, aber wenn ich alle Puzzleteile habe, dann verstehe ich ja, warum das passiert ist. Nee. Also erstmal wird diese Suche nie enden und selbst wenn man vermeintlich alles rausgefunden hat, selbst dann wird man es ja auch nicht verstehen.
Ja.
Also deswegen, man denkt immer, okay, das wusste ich noch nicht, okay, aber wenn ich das jetzt weiß und wenn ich vielleicht mit demjenigen noch spreche oder wenn ich das noch weiß und so, dann setzt sich irgendwie so ein großes Bild zusammen und dann,
Aber ich weiß für mich wäre es viel, viel schlimmer, wenn ich nicht diese ganze Bemühungen angestellt hätte, um so viel rauszufinden. Mit einem dann hätte ich so viele Fragezeichen, da könnte ich nicht mitleben. Für mich persönlich. Das war für mich einfach, ja, und ich glaube, das war schon auch einiges an Aufarbeitung, weil ich einfach so den Draht sozusagen zu ihm im letzten Jahr, vor allem im letzten Jahr verloren hatte, ja.
Hast du Dinge von ihm behalten beim Ausräumen?
Alles, ja.
Alles?
Also wir haben es so ein bisschen aufgeteilt. Auch mein jüngster Bruder war dabei, der hat sich ein paar Sachen rausgesucht. Und der Rest mehr oder weniger, jetzt nicht alles, also ich sage jetzt mal nicht irgendwie jedes Paar Socken oder so.
Ja, ja.
Aber der Großteil ist alles hier bei mir, ja. Für den Moment. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber es war für mich unmöglich, das irgendwo anderes loszuwerden. Ja. Für den Moment.
Ja. Ja, und auch da, das muss jeder genau so machen, wie das für ihn richtig ist. Ne? Also da, ich denke auch manchmal, wenn ich hier so durch mein Haus spaziere, denke ich auch, es hängt schon auch echt viele Bilder von ihr überall rum. Ne? Das könnte manche Leute wahrscheinlich auch ein bisschen schräg finden. Und dann denke ich mal, ja, aber ist ja mein, also ich kann ja auch 3 Millionen Bilder aufhängen, ist ja meine Sache. Wenn ich das gut finde und wenn mir das hilft, ja, dann mache ich das einfach so. Ne?
Ja.
Aber ich bedauere zum Beispiel wahnsinnig, dass ich habe nur einen Pullover von ihr aufgehoben und ich frage mich bis heute, ey, war ich eigentlich bescheuert? Warum habe ich nicht noch mehr? Also ich hätte so gerne, und gerade ich meine, mein Beruf dreht sich um Klamotten. Ich bin Kostümbildnerin und Stylistin und ich habe den ganzen Tag mit Klamotten zu tun und auch ich beschäftige mich mit meinen eigenen Klamotten den ganzen Tag und dann tue ich alle ihre Klamotten weg. Ich hätte mir die umarbeiten können oder was auch immer. Da ärgere ich mich wirklich. Das bereue ich so sehr, dass ich so dumm war. Ich habe viele andere Sachen behalten, aber ihre Kleidung nicht. Das ist mir ein absolutes Rätsel, wie umnachtet ich da gewesen sein muss.
Ja, aber das ist ja auch so eine Extremsituation. Also auch jetzt im Nachhinein denke ich als oft, oh Gott, Steffi, wie hast du das eigentlich geschafft? Wie hast du das eigentlich gemacht? Also keine Ahnung. Ja. Wenn mir das jetzt jemand sagen würde oder wenn ich jetzt auch als mal so einen Anflug habe, aber jetzt fällt mir es eigentlich ehrlich gesagt schwerer, mit denen Sachen in Kontakt zu treten, wie damals, wo ich das Zimmer gemacht habe. Also da war das einfach so glasklar, weil
ich wollte überhaupt nicht,
dass das jemand anderes macht. Also
nee, genau. Ja,
vor allem nicht jemand, den vielleicht gar nicht kennt oder keine Ahnung. Also es war für mich unvorstellbar von dem her.
Ja.
Ja, also wie gesagt, momentan ist alles bei mir, ja.
Ja, ich finde es total schön. Gibt es Dinge, die dich irgendwie triggern? Gibt es so Triggersituationen für dich, wo du plötzlich, es gibt ja manchmal so Situationen, wo du so völlig unvermittelt so sehr daran erinnert wirst, durch was auch immer. Gibt es da irgendwas Spezielles bei dir?
Nee. Also ich würde jetzt nichts spontan einfallen. Also ich weiß, was du meinst, dass es egal ist, Dinge oder wie auch immer Sachen sind.
Geräusche, Gerüche, Filmsequenzen, wenn die Suizidmethode eine bestimmte war oder irgendwie so. Oder wenn jemand was Blödes sagt, wenn das auch nur so ein Sprichwort, also so was da Dummes dahergesagtes ist oder so. Und dann ist man so von jetzt auf gleich so da drin.
Nee, also es gibt keinen bestimmten Triggerpunkt oder bestimmte Triggersituation, aber ich glaube einfach so dieses ganze Krankheitsthema ist einfach was, wo ich hypersensibel bin. Jetzt nicht im Sinne von, dass mich darf keiner drauf ansprechen oder so, aber es ist einfach was, wo ich jetzt jahrelang begleitet habe und einfach gemerkt habe, wie die Person immer sie selber ist. Also es ist, man kann sich das nicht vorstellen, was die Person durchmacht. Und das ist eher was, wo mich nicht triggert, sondern wütend macht. So, also ich kriege eher so diesen Kampfmodus, ich muss jetzt nicht gegen die Krankheit kämpfen, aber für gegen das Tabuthema und da irgendwie irgendwas ins Leben rufe, wo da mehr irgendwie Awareness schafft. Oder
weiß nicht. Das stimmt.
Also das ist sowas, wo mein Trigger im Sinne von Kampf.
Nee, Kampf. Ja, das verstehe ich. Ich
höre immer so blöd an, aber.
Nee, das verstehe ich. Weil jetzt fällt einem umso mehr auf, wie läppsch und wie lapidar so mit diesem Thema so umgegangen wird, ne? Und so Floskeln, so, ich kann jetzt gar nicht kein Beispiel nennen, aber früher hat man gesagt, ja, der ist ja voll Depri oder so, wo man jetzt denkt, oh puh, das sollte man nicht einfach so sagen. Genau. Ne? Also es wird zu, aber weil die Leute einfach auch nicht Bescheid wissen. Die sind nicht aufgeklärt, sie haben keine Ahnung, sie haben das selber noch nicht erlebt. Insofern, man kann es ihnen gar nicht zum Vorwurf machen und deswegen können wir, wie du schon sagst, nur dafür sorgen, dass wir irgendwie, dass das wirklich mehr aufgeklärt wird oder dass mehr drüber gesprochen wird oder so. Ne?
Ja.
Ja, genau. Gibt es zum Abschluss etwas, was du den Menschen da draußen sagen möchtest, egal ob betroffen oder nicht?
Also ganz, ganz wichtig für mich ist einfach, dass man die Verstorbene so in Erinnerung behält, wie sie zu ihrer guten Zeit waren. Mhm. Das ist für mich einfach auch was jetzt für mein Bruderherz, wo ich mir einfach wünsche, vor allem auch für ihn wünsche, dass ihn alle so im Herzen haben, wie er in seine gesunden Jahre war, was er wirklich für ein Mensch war, weil ab dem Zeitpunkt, wo die Krankheit einfach so zuschlägt, sind die Personen, wie gesagt, nicht mehr sie selber. Mhm. Und da machen sie vielleicht Dinge, die sie nicht mehr unter Kontrolle haben oder wo einfach mir nicht verstehen und nicht nachvollziehen können. Deshalb ist das echt mein größter Wunsch. Behaltet die Leute einfach so im Herzen, wie sie wirklich waren, und sprecht mehr über das Thema. Lasst es nicht mehr zum Tabuthema sein, sprecht offen drüber. Seid ehrlich und direkt, also für mich zumindest, viele vielleicht nicht, aber einfach, für mich ist einfach wichtig, das immer mehr raus aus dem Tabuthema zu bringen. Es gibt so, so viele. So viele, die betroffen sind. Es ist einfach unglaublich. Und das war mit unter anderem auch der Grund, warum ich mich bei dir gemeldet habe. Es macht mir irgendwie auch nicht so alle Tage. Und natürlich war ich aufgeregt. Und natürlich habe ich Sorge, dass es vielleicht der ein oder andere, vor der Kopf stößt. Oder ich weiß nicht, wie man es nennt.
Aber warum, inwiefern würdest du das befürchten? Also wie sollte man damit jetzt jemanden vor den Kopf stoßen?
Ich weiß es nicht, weil es halt viele gibt, die nicht so offen über das Thema sprechen. Ja, aber klar, ich meine, es ist meine Geschichte, es ist meine Sichtweise und es ist einfach wichtig. Ja.
Ja, und es ist ja nichts, wir sprechen hier nicht über, sagen wir mal, eine merkwürdige politische Gesinnung, die wir jetzt verteidigen oder kundtun wollen. Ja. Also weißt du, irgendetwas, sondern es ist etwas, was uns passiert ist, worunter wir für den Rest unseres Lebens leiden würden, wegen etwas, worunter unsere Angehörigen auch schon gelitten haben. Also dass auch die haben sich ihr Schicksal ja nicht ausgesucht. Die haben sich ja nicht hingesetzt und haben gedacht, ja, ich bin heute suche ich mir mal aus, dass ich mich umbringe oder so. Also das ist, weißt du, das ist eine Verkettung oder eine Folge von ganz dramatischen, tödlichen oder sagen wir mal kranken Umständen. Also deswegen denke ich immer, wie kann sich da jemand, ich weiß genau, was du meinst und was du mit dieser Angst meinst, aber wie sollten wir jemanden damit vor den Kopf stoßen können überhaupt?
Ja, ja.
Also jemand, der sich da so vor den Kopf gestoßen fühlt, ja gut, der kann es mal im Mondschein begegnen.
Ja. Du hast recht, ich stimme dir zu. Und ja, also ganz, ganz wichtig für mich einfach auch für alle anderen Suizidhinterbliebene, ihr seid nicht allein. Es ist einfach so wichtig, das immer wieder zu sagen und vor allem auch zu fühlen. Es ist einfach so, ja.
Ja, aber es ist wirklich immer noch erstaunlich. Also wir haben jetzt das Jahr 2024 und wie viel, also und ne, es passieren so um die 10.000 Suizide nur in Deutschland jedes Jahr. Es gibt, glaube ich, die Zahl, die ich mal gehört habe, war irgendwann mal eine Viertelmillion. Ich glaube, es sind ein bisschen weniger, aber Suizidversuche jedes Jahr. Es gibt 6 Millionen an Depressionen Erkrankte in Deutschland jedes Jahr. Und trotzdem hört man irgendwie nichts davon. Also, oder spricht keiner drüber, ne? Ja. Es ist wirklich schrecklich, es ist einfach traurig. Ja. Und deswegen finde ich das so toll. Und ich bin so dankbar, und der Dank gebührt auch dir, liebe Steffi, dass ihr euch meldet und dass ihr darüber spricht. Ich meine, klar, es hören sich jetzt, glaube ich, also ja, ab und zu kriege ich immer mal wieder Nachrichten von Menschen, die wirklich mit dem Thema gar nichts zu tun haben, weder Suizid noch Depressionen, und die hören sich die Scheiße, hätte ich fast gesagt, ihr wisst, wie ich es meine, tatsächlich trotzdem an, was ich ganz toll finde, einfach nur, um sich aufzuklären und um mal irgendwie ein Gefühl für uns und die Verstorbenen zu kriegen und so, ne? Aber der Normale, der mit den Themen nichts zu tun hat, der hört sich das natürlich nicht an. Aber trotzdem tun wir etwas, indem wir erzählen. Und deswegen finde ich das unglaublich toll.
Ja.
Und bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ihr das alle macht. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du uns von dir und von Matze erzählt hast. Da wirst auch du wieder ganz vielen mitgeholfen haben.
Ja, ich danke dir. Du bist diejenige, die das ins Leben ruft und uns alle eine Stimme gibt. Und
ja,
die Stimme gibt, da unsere Geschichte erzählen zu dürfen, ja.
Ja, ey, du bist Folge 82, nee, warte mal, 81 oder 82, muss ich jetzt mal nachgucken. Wahnsinn! Und ja. Wir werden das auch noch 1000 Jahre weitermachen können, ne? Weil es ist wahnsinnig traurig. Und die Geschichten werden sich aber ja auch nie erschöpfen, weil jedes Schicksal ja ein völlig anderes ist. Ja. Ne? Und auf seine furchtbare, tragische, traurige Art und Weise sehr interessant und sehr, sehr wichtig. Aber ja, deswegen vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Und genau, also wir beiden sprechen heute, ist glaube ich der 29. Juli, aber veröffentlichen werden wir diese Folge am 8. August, richtig?
9.
Am 9., Entschuldigung, weil das ist nämlich Matzes erster Todestag, ja. Ne? Das hattest du dir gewünscht, genau. Ja. Also deswegen denken wir jetzt alle ganz besonders an Matze und wünschen ihm von Herzen, beziehungsweise ich glaube, das müssen wir uns nicht wünschen, das wird sicherlich so sein, dass es ihm einfach nur gut geht.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Dir auch alles Liebe, Steffi.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Steffis Geschichte. Liebe Steffi, dieser Tag heute ist sicher ein Tag, der mit so unendlich vielen verschiedenen Gefühlen behaftet ist. Es ist Matzes erster Todestag. Es tut mir so unendlich leid, dass du ab heute auch zu denen gehörst, die wissen, wie furchtbar schlimm und unerträglich diese Tage sind. Alles überwältigt einen, so vieles kommt wieder hoch. Und für den Rest unseres Lebens werden wir alljährlich wiederkehrend komplett zurückgeworfen in das, was uns und unser Leben für immer völlig verändert hat. Das, was mich immer ein kleines bisschen tröstet, ist das Wissen, dass diese Tage auch wieder vorbeigehen, dass auch wieder bessere Tage kommen. Und deshalb ist es auch okay, dass es diese schrecklichen Jahrestage gibt, an denen man alles zulassen darf, zulassen soll und zulassen muss. Ich wünsche dir von Herzen, dass du es schaffst, an diesem Tag auch gute und schöne Gedanken und Erinnerungen an dein Bruderherz zu finden, denn davon gab es so viele. Und ich wünsche dir, dass du etwas Trost in dem Gedanken finden kannst, dass es ihm, wie wir gerade schon gemeinsam im Gespräch gesagt haben, ganz sicher sehr gut geht. Dass er sich leicht und frei fühlt und er mit voller Stolz und Liebe immer auf seine große Schwester blickt, wo immer er jetzt auch sein mag. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemand Passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso des Buches, überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail@selbstwort.com. Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.